ich war ja letztens bei meinem Psychiater für den letzten Termin von meiner Autismusdiagnostik.
Ja.
Und genau, also ich habe jetzt die Autismusdiagnose und ich habe ja aber auch ADHS, also du ja auch.
Ja.
Und wir nehmen ja auch seit ein paar Monaten schon ADHS-Medikamente oder beziehungsweise ich seit ein paar Monaten, du ja schon länger immer mal wieder mal, aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich meinen Psychiater, also er hat mich halt so gefragt, so wie es mir damit geht und so, weil er halt auch meinte, dass tatsächlich Menschen mit Autismus sehr von ADHS-Medikamenten auch profitieren zum Teil, weil dadurch eben einfach die Autismus-Symptome auch irgendwie so ein bisschen besser werden.
Mhm.
Halt gerade so Reiz. Filterschwäche und so ist ja auch ein Ding von ADHS und ich glaube, der Stresspegel ist einfach dann generell niedriger, was ja auch immer großen Einfluss auf solche Symptome hat. Egal, auf jeden Fall haben wir uns dann noch so ein bisschen unterhalten und dann meinte ich halt, dass mir das voll schwer fällt, weil wir eigentlich irgendwo auch noch bald wieder einen Kinderwunsch haben und ich halt dann einfach nicht weiß, ob ich das überhaupt schaffen kann, quasi die Medikamente wieder abzusetzen und für eine Schwangerschaft quasi, weil ich ja durch die Medikamente jetzt zum Beispiel keine Panikattacken mehr habe und so, es mir halt einfach so signifikant besser geht. Und er hat was gesagt, was einfach instant dazu geführt hat, dass ich angefangen habe zu heulen. Was glaubt ihr, was das war?
Dass du die Medikamente weiternehmen kannst.
Er hat mir gesagt, dass es keine Kontraindikation gibt, während der Schwangerschaft die Medikamente nicht weiterzunehmen. Und das fand ich irgendwie, also ich, es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sofort schwanger werde und sofort Medikamente weiternehmen möchte, aber diese Aussicht, dass es jetzt keinen Druck quasi gibt, Medikamente absetzen zu müssen, also bis zu dem und dem Zeitpunkt oder ohne die funktionieren zu müssen, war irgendwie so eine krasse Erleichterung für mich.
Ja, ich kann es auch sehr nachvollziehen, weil du da mit einer Schwangerschaft und mit noch einem Kind einfach noch mehr Anforderungen hast. Und gleichzeitig, wenn du die Medikamente absetzt, immer Unsicherheit hast, wie gut kann ich dieser Anforderung gerecht werden? Also schon der jetzigen Anforderung. Und das ist total nachvollziehbar, dass das auch dann ein Grund sein kann, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht noch ein Kind bekommen, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Medikamente nicht weiternehmen kann.
Ich glaube, dass viele, die sich das jetzt gerade anhören, denken, dass es unverantwortlich ist, die Medikamente weiterzunehmen. Und dass sich eben ganz viele, die sich jetzt gerade anhören, denken, dass ich dann kein weiteres Kind bekommen sollte. Und ich glaube, dass es viele denken, obwohl sie vielleicht auch wissen, dass es nicht okay ist, das zu denken oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es haben sich jetzt gerade auch ein paar erwischt erfüllt, weil ich das ausgesprochen habe. Und naja, auf jeden Fall wollen wir heute einfach ein bisschen tiefer in das Thema ADHS-Medikamente eintauchen und haben auch wieder unsere ADHS-Expertin Amira dabei.
Hallo.
Hallo Amira.
Magst du dich kurz selbst vorstellen?
Genau, ich bin Amira, ich komme aus Leipzig und arbeite da als Ergotherapeutin, spezifisch als ADHS-Coach, habe mich darauf spezialisiert und weitergebildet und arbeite jetzt gerade mit 20 erwachsenen Personen mit ADHS und oder Autismus zusammen.
Und du hast selbst auch ADHS.
Genau, ja.
Genau, und wir drei haben alle ADHS, wir haben alle Erfahrung.
Yay.
Was?
Yay.
Mit ADHS-Medikamenten gesammelt und ich glaube, wir haben auch alle so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen damit gesammelt und wir wollten einfach heute zum einen darüber sprechen, wie sinnvoll ADHS-Medikamente, also wie wir das generell sinnvoll finden, was die eigentlich so machen und wir wollten auch darüber sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind mit ADHS hat, weil Martin und ich haben beide ADHS, bei unseren Kindern stehen da auch Diagnosen im Raum und wie das eigentlich ist, ob wir unseren Kindern zum Beispiel auch Medikamente geben würden oder nicht. Früher hätte ich zum Beispiel ganz klar gesagt, nein. Heute, wo ich weiß, wie es mir mit Medikamenten geht, tendiere ich zu einem sehr starken Ja, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber da werden wir jetzt auch nochmal in der Folge näher drauf eingehen. Ja. Wir haben uns erstmal damit auseinandergesetzt, warum Menschen mit ADHS überhaupt Medikamente brauchen. Wir wissen ja, dass Menschen mit ADHS eine andere Hirnstruktur haben als Menschen ohne ADHS. Wisst ihr gerade so aus dem Ad-hoc, was da genau anders ist?
Also man unterscheidet da ja zwischen verschiedenen Neurotransmittern, also das sind quasi die Botenstoffe, die im Gehirn dafür verantwortlich sind, dass die Kommunikation zwischen den Nerven funktioniert. Und da gibt es verschiedene Neurotransmitter, zum Beispiel Dopamin und Noradrenalin. Und da wird quasi gesagt, oder es ist so, dass die Dopamin- und oder Noradrenalin-Übertragung nicht adäquat funktioniert im Gehirn und dadurch eben Symptome entstehen, wie zum Beispiel im Bereich der exekutiven Funktion. Exekutive Funktion Emotionen sind alles, was so ordnen, planen, strukturieren, aber auch tatsächlich so Impulsivität und so steuert. Und da gibt es quasi Defizite oder Einschränkungen dadurch, dass die Neurotransmitter nicht richtig übertragen werden.
Ich wollte noch kurz, exekutive Funktion ist auch sowas, also ordnen, planen, strukturieren klingt so groß, aber also ich musste das auch erstmal erfahren, dass das auch sowas ist wie man plant, in die Dusche zu gehen, was halt neurotypische Menschen gar nicht planen. Ja. Und für Menschen mit ADHS braucht es halt oft einfach sozusagen einen Plan, dass sie halt aktiv drüber nachdenken, wie das jetzt funktioniert und
also,
so.
Also ja, basically die Abfolge von Handlungen, das können schon die alltäglichsten Sachen sein.
Ja.
Was man ja immer so liest, ist, dass das ADHS-Gehirn Dopaminmangel hat. Ist es tatsächlich Dopaminmangel oder ist es Dopaminübertragung?
Das Dopamin, was existiert, also was quasi in dem synaptischen Spalt ausgeschüttet wird, kann nicht adäquat von der anderen Synapse aufgenommen werden.
Ja, okay. Und es ist auch, glaube ich, weniger, also soweit ich das gelesen habe. Also was auch so ist, ist bei ADHS-Gehirn ist es so, dass der präfrontale Kortex generell unterentwickelt ist, also gerade bei Kindern im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern. Und wir haben ja auch schon ganz viel in der Kooperationsfolge darüber gesprochen, wie wichtig der präfrontale Kortex für bestimmte Handlungen ist, zum Beispiel für die Hemmung von Impulsivität, aber auch für die Emotionsregulation, für das bewusste Denken und für das Analysieren von bestimmten Situationen. Also der ist erstmal unterentwickelt und außerdem ist der auch nicht so gut mit den anderen Hirnarealen vernetzt. Also die Konnektivität zwischen den Hirnarealen ist bei Menschen mit ADHS einfach so ein bisschen geringer als bei neurotypischen Menschen, was dazu führt, dass die Gehirnareale auch nicht so gut miteinander kommunizieren können.
Du hattest ja gesagt, dass die einzelnen Gehirnnetzwerke weniger miteinander verbunden sind. Also ist das nicht einfach nur, dass die schlechter miteinander kommunizieren können, weil weniger Botenstoffe quasi aufgenommen werden, sondern die Verbindungen sind auch schwächer an sich, oder?
Die Verbindungen sind auch schwächer an sich, weil es so ist, dass im Gehirn die Verbindungen, die häufig genutzt werden, immer stärker werden. Also man kann sich das quasi so vorstellen, als ob, also diese Nervenbahn kann man sich wie so eine Straße vorstellen oder eher wie so ein Schotterweg quasi. Und jedes Mal, wenn halt irgendein Neuron diesen Schotterweg langläuft, baut er den aus und repariert den und irgendwann wird es halt zu einer Straße, dann wird es irgendwann zu einer zweispurigen Autobahn, dann wird es zu einer dreispurigen Autobahn, so je nachdem, wie oft halt diese Nervenverbindung genutzt wird. Und bei Menschen mit ADHS ist es so, dass bestimmte Nervenbahnen einfach nicht so gut genutzt werden können, weil sie eben diesen Dopaminmangel haben und damit halt quasi, also Dopamin ist ja Neurotransmitter, das hast du ja auch gerade gesagt, und Noradrenalin genauso. Und das heißt halt, wenn, damit ein Neuron überhaupt aktiviert wird, muss quasi dieser Neurotransmitter da sein, der schubst den quasi an. Es ist wie Benzin in einem Auto, so. Mhm. Aber halt jedes Auto braucht eine andere Art von Treibstoff. Also manche machen Benzin, manche Diesel, so keine Ahnung, manche sind E-Autos und es ist halt bei den Neuronen genauso, die sprechen nicht auf alle Neurotransmitter gleich an. Und deshalb sind eben einfach manche Verbindungen im Gehirn bei Menschen mit ADHS nicht so gut connected wie bei neurotypischen Menschen, weil eben diese Neurotransmitter fehlen.
Um mal den Bogen zu spannen zu Medis, können wir ja deine Analogie mit den Straßen einfach weiterverwenden und sagen so, okay, damit Straßen ausgebaut werden, was wichtig ist für die Funktion dieser Gehirnbereiche, brauchen wir vielleicht etwas, was dabei unterstützt, die Straßen auszubauen, damit sie einfach so häufig wie möglich genutzt werden können und diese dann kräftigt und das auch auf lange Sicht. Und das können zum Beispiel Medis bewirken.
Jetzt verstehe ich das auch erst. Also mein Psychiater meinte beim letzten Termin auch zu mir, dass es Sinn macht, Medikamente über einen längeren Zeitraum zu nehmen, damit das Gehirn quasi nachlernen kann. Ja. Und das ergibt ja voll Sinn, wenn man die Medikamente bewirken, dass dann die Botenstoffe besser funktionieren, besser angenommen werden und dann dadurch die Straßen mehr aufgebaut, also ausgebaut werden, kann ja die Gehirnstruktur sich dann wie so nachreifen, sich dann nochmal verändern.
Also je öfter eine bestimmte Verbindung genutzt wird, desto einfacher fällt es dem Gehirn, die zu benutzen. Das ist eigentlich echt voll gut, dass dein Psychiater das auch weiß, weil ich glaube, es gibt sehr viele, die das nicht wissen.
Ja.
Also zumindest ist das so mein Eindruck. Aber ich meine, es ist ja auch ein relativ neues Feld. Ne?
Ja.
Wie wirken ADHS-Medikamente genau?
Also es gibt unterschiedliche Medikamente, zwischen denen man nochmal differenziert. Es gibt Stimulantien, Nichtstimulantien und noch andere Medikamente, die eigentlich für andere Erkrankungen eingesetzt werden. Die nehme ich gleich mal vorweg. Das sind so Antidepressiva oder Neuroleptika, die zum Teil auch eine Wirksamkeit bei ADHS aufgezeigt haben. Und dann die Unterscheidung zwischen Stimulantien und Nicht-Stimulantien. Also Stimulantien sind dann so Präparate wie zum Beispiel Medikinet oder Ritalin, was quasi Amphetamine sind, oder eben so Amphetamin-Derivate wie Elvanse. Und die stimulieren quasi, dass die Neurotransmitter besser aufgenommen werden können. Und dann gibt es unterschiedliche Medikamente, die für unterschiedliche Neurotransmitter wirken. Zum Beispiel für die Dopaminaufnahme oder Noradrenalinaufnahme oder beides.
Was bedeutet also Amphetamin-Derivat?
Das ist quasi eine abgewandelte Form von Amphetamin. Aber trotzdem, also da ist es zwar abgewandelt, aber trotzdem immer noch ein Teil von einem Amphetamin, deswegen auch ein Stimulantien.
Ich glaube auch, dass Elvanse, also ein Stoff ist, der im Körper umgewandelt wird zu Amphetamin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay, spannend.
Genau, und dann gibt es eben noch Medikamente, die eben nicht stimulierend wirken, die dann zum Beispiel eine erhöhte Produktion von Neurotransmittern verursachen können.
Welche sind das?
Weißt du, da gibt es zum Beispiel Atomoxetin, wobei ich dazu sagen muss, Atomoxetin wird jetzt gerade in Deutschland nicht mehr verschrieben, wird es wohl wahrscheinlich auch nicht mehr geben, wurde vom Markt genommen. Und Guanfacin auf jeden Fall auch, ist aber nicht so gängig, dass das verschrieben wird. Beziehungsweise habe ich es jetzt auch schon so erlebt, dass quasi Menschen, die in psychiatrischer Behandlung waren, aber noch keine offizielle ADHS-Diagnose hatten, dass die nicht stimulierende Medikamente verschrieben bekommen haben, weil es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und die PsychiaterInnen da ein bisschen freiere Hand haben. Das war nur eine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich deshalb so ist, aber ich glaube, die Regel ist schon, dass Stimulantien verschrieben werden. Es sei denn, du verträgst Stimulantien so gar nicht, also keine, ja. Dann kommen natürlich auch andere Präparate in Frage.
Ja, also wir können nochmal zusammenfassen, dass halt diese ADHS-Medikamente primär einfach die Dopamin oder Noradrenalin im synaptischen Spalt quasi erhöhen oder halt die Aufnahme erhöhen, sodass halt diese ganzen Einschränkungen, von denen wir es am Anfang hatten, quasi behoben werden. Mhm. Also, dass man mehr Aufmerksamkeit hat, die Impulsivität gehemmt wird, sich diese Konnektivität zwischen den Gehirnarealen ausbessern kann und so weiter. Das fand ich übrigens
und
sehr...
Und sich dadurch dann die Gehirnareale wieder besser connecten können und das Gehirn quasi nachlernt.
Aber das fand ich nämlich auch noch voll den wichtigen Fakt so, weil ich glaube, das wird... Es wird fast zu wenig kommuniziert, dass sich das Gehirn dadurch auch auf eine Art ein Stück weit regenerieren kann und dass es auch dazu führen kann, dass man halt irgendwann vielleicht weniger oder gar keine Medikamente mehr braucht. Mhm. Aber es muss halt natürlich, also man muss natürlich auch die richtigen Gehirnareale überhaupt erst ansprechen. Ja. So, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Du nimmst aktuell ja nur nach Bedarf, oder?
Ja, auch relativ selten, würde ich sagen, wobei ich das jetzt noch nicht so richtig beurteilen kann, weil ich es an sich erst seit 3 oder 4 Wochen habe und in diesen 3 oder 4 Wochen habe ich es auch, glaube ich, nur 3 oder 4 Mal genommen. 4 Mal. Genau, und ich habe vorher ein anderes Präparat genommen, was ich nicht so gut vertragen habe, es sind beides Stimulantien und bin dann jetzt eingestiegen mit einer Dosis, von der ich dachte, dass es adäquat wäre für mich, weil ich das von vielen anderen ADHSlern gehört habe, dass die diese Dosis nehmen, musste jetzt für mich feststellen, dass es mir ein bisschen zu dolle ist, also dass ich ein bisschen weniger davon nehmen sollte auf jeden Fall, um nicht überzudosieren. Ja, und jetzt nehme ich das an besonders langen Arbeitstagen, wo ich quasi eine Vormittags- und eine Abendschicht noch habe oder wenn ich ja besonderen Situationen ausgesetzt bin, wo ich einen hohen Regulation Load habe, also quasi eine Situation, wo ich extrem auf mich achten muss, damit ich nicht in so eine Überstimulation komme oder die generell einfach herausfordernd für mich ist, weil ich Reize nicht so gut verarbeiten kann. Und das finde ich ganz oft einfach super schade, weil ich an den Situationen eigentlich teilhaben möchte. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Medikament mir halt dabei hilft und dann nehme ich das auch gerne mal. Aber ansonsten komme ich gar relativ gut ohne durch.
Und was ist so die Wirkung, die du so merkst? Also quasi so die Hauptwirkung oder keine Ahnung?
Also die Hauptwirkung ist, dass ich eine Aufgabe beginne und sie zu Ende mache, ohne dass ich unnötig lange dafür brauche, also im normalen Zeitraum und dass meine Aufnahme auch besser ist in diesem Zeitraum. Ich mache gerade eine Weiterbildung und muss quasi dafür an Online-Seminaren teilnehmen und das heißt, es ist komplett Selbststudium, wovon ich früher geglaubt habe, dass ich das niemals machen könnte oder sollte, weil ich nicht die Disziplin dafür habe. Mhm. Das dachte ich, bevor ich ADHS habe und ich habe dafür das Medikament genommen, konnte mich an den Tisch setzen, habe während das quasi angefangen hat zu wirken, schon angefangen zu arbeiten und im Verlaufe dieser 4-stündigen Lerneinheit, muss man mal sagen, also 4 Stunden am Stück lernen, das wäre früher utopisch gewesen für mich, habe ich dann gemerkt, so wie krass das eigentlich ist, dass ich einfach da sitze, auf den Bildschirm schauen kann, eine Folie nach der anderen einfach durcharbeite, natürlich zwischendurch adäquat Pausen mache, aber das Wissen bleibt hängen, ich lerne was dazu, ich kann nebenbei Mitschriften machen, ich kann zuhören, ich kann Dinge gleichzeitig machen und nach der Pause, die auch nicht ausschweift und in der ich auch nicht irgendwelche anderen Ablenkungssachen mache, kann ich mich einfach wieder ransetzen und einfach weitermachen. So, ich weiß, es klingt simpel, aber das ist tatsächlich, ja, das ist das, was ich am meisten spüre.
Also, ich hatte einige Monate, ich glaube 3 Monate, habe ich Medikinet genommen. Das hat mir erstmal auch gut geholfen, aber auf lange Sicht hatte ich damit Schwierigkeiten. Ich glaube, das hatte ich in einer der ADHS-Folgen auch schon erzählt. Aber da habe ich schon gemerkt, dass es so auf lange Sicht geschlaucht hat und mir irgendwie nicht so gut getan hat, dass ich auch dann irgendwie wenig zur Ruhe gekommen bin und dann auf eine Art auch ausgebrannt bin oder es war so ein bisschen so, als hätte ich mich dann, also ich habe mich dann immer so ein bisschen wie so ein Roboter gefühlt, dass ich so funktioniere und irgendwie auch zum Teil so ein bisschen dissoziiert war und so. Deshalb bin ich dann umgestiegen nach einer Zeit. Also ich habe auch eine Weile erstmal keine Medikamente gebraucht, ein halbes Jahr oder so. Und da habe ich nur mal sporadisch, wenn irgendwie eine erhöhte Anforderung mal war, aber das war nicht oft. Also es war nicht mal einmal die Woche oder so, hatte ich da mal Medikinet genommen und habe dann aber gemerkt, okay, irgendwie komme ich gerade nicht mehr zurecht. Also jetzt macht es wieder Sinn, Medikamente zu nehmen und dann habe ich mir Elvanse verschreiben lassen und das nehme ich jetzt seit 2-3 Monaten und habe da auch gemerkt, dass es für mich jetzt das bessere Präparat war. Also ich merke vor allem, dass ich auch konzentrierter bin, aber ich merke vor allem, dass ich mich besser regulieren kann, zum einen, und dass mich Reize nicht so krass erschlagen. Ich glaube, das war immer so ein richtig großes Ding, dass ich schon nach einem halben Tag völlig am Ende war, völlig überreizt, so richtig krasse Anspannungen bekommen habe, weil ich einfach durch war. Also ich hätte, nachdem ich die Kinder aus der Kita abgeholt habe, war ich aber völlig am Ende. Es ist immer noch, also da ist immer noch schwierig manchmal, aber das kann ich deutlich besser handeln. Von der Dosis ist es bei mir aber so, dass ich tatsächlich relativ wenig nehme. Also eigentlich war sonst immer die Einstiegsdosis 30 Milligramm und eigentlich fing das, glaube ich, bei 30 Milligramm Kapseln an. Und so wie es mir mein Psychiater geschildert hat, gab es dann neuerdings 20 Milligramm Kapseln und ich nehme jetzt noch weniger. Merke aber auch, wenn ich das nicht nehme, dann fehlt es schon. Also ich nehme das jetzt wirklich auch rigoros durch, auch einfach aus der Sorge daraus, was passiert, wenn ich jetzt nicht funktioniere, was aber ein Punkt ist mit Kindern, so, dann leiden meine Kinder drunter.
Ja.
Und das will ich nicht, so, deshalb nehme ich das durch. Aber Elvanse ist auf jeden Fall deutlich besser für mich und ich habe deutlich weniger Nebenwirkungen und deutlich entspannter. Genau, also die Wirkung ist jetzt nicht so super krass, weil ich entsprechend nicht so viel nehme, aber es hilft mir auf jeden Fall. Jetzt kann ich es auch im Prinzip durchnehmen, ohne jetzt blöde Nebenwirkungen zu haben, was vorher eben der Fall war.
Ich habe eine kleine Zwischenfrage.
Ja.
Und zwar meintest du ja, dass bei dem Medikinet, dass du das Gefühl hattest, dass du wie so ein Roboter seist und es mit Elvanse nicht mehr hast, habe ich jetzt so rausgehört. Kannst du das konkreter so paraphrasieren, was genau du damit meinst?
Also ich meine damit, ja, das war vor allem, habe ich das auch gemerkt, wenn ich zu viel Medikinet genommen hatte und ich habe auch gar nicht so viel genommen, aber da hat nicht so viel zu gefehlt, dass ich dann durch den Supermarkt gelaufen bin und dann wie so völlig kopfleer, einfach nur, da ist das, da ist das. Und so, und halt auch so ein bisschen dissoziiert. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich an sich nicht mehr so richtig spüre. Es war nur so, ich laufe jetzt dahin, ich nehme das. Und das war irgendwie sehr unangenehm.
Ja.
Also ich habe das irgendwie als Dissoziation wahrgenommen, ja.
Dazu sagen?
Oder ich wollte einfach nur nochmal darauf hinaus, ob du Dinge noch gefühlt hast, also ob du Gefühle gefühlt hast oder nicht. Weil das ist ja was,
weniger,
was mit Robotern assoziiert wird, dass sie gefühlslos sind.
Der
quasi
war gefühlslos, fand ich.
Ja. Das hat sich auch so angefühlt, so, also auch sehr gedämpft. Also, wo du sagst, jetzt fällt es mir wieder ein. Also so, ich hatte nicht mehr so negative Gefühle so doll, aber auch nicht positive Gefühle so doll. Und das habe ich dann, nachdem ich abgesetzt hatte und dann erstmal wieder damit eingestiegen bin, habe ich es besonders gemerkt, weil ich auch sehr viel, und ich glaube, das könnte auch schon so eine Nachreifung gewesen sein, weil ich habe bei Medikinet erst 20 Milligramm genommen, zweimal am Tag. Mhm. Da hatte ich erstmal keine wirklichen Überdosierungserscheinungen. Dann wurde es, dann habe ich immer mehr Nebenwirkungen bekommen, da habe ich abgesetzt und dann bin ich mit 10 Milligramm rangegangen und dann mit 5 Milligramm. Und das war zum Teil dann schon zu viel. Mhm. Genau, dass ich mich dann so roboterhaft gefühlt habe. Und irgendwie habe ich mich auch so wenig gespürt, dass ich halt auch die ganze Zeit über meine Grenze gegangen bin, ja, und dann, ja, einfach so wie so ein Roboter. Ich habe einfach nur so funktioniert, genau. Ja. Und konnte nicht mehr so richtig krass Freude empfinden, aber auch nicht mehr so richtig negativ so.
Also ich hab viele verschiedene ÄrztInnen und PsychiaterInnen, deshalb nicht, dass ihr verwirrt seid. Also ich habe mit meiner Ärztin, nicht mit meinem Psychiater von vorher, drüber gesprochen. Und die meinte auch, dass diese, gerade dieses Medikinet und Ritalin, also dass diese Präparate, die sind ja alt in Anführungszeichen, mhm, und die gibt es schon sehr lange und Elvanse gibt es ja noch nicht ganz, mhm, so lange. Und dass sie glaubt, dass diese Medikamente von, also dass die Medikation von Kindern insbesondere deshalb in Verruf gerät oder geraten ist, weil es eben damals nur Ritalin und Medikinet gab und die eben schon auch sehr stark einfach betäubend wirken. Ja. Und ja, das tatsächlich auch auf, also es gibt Menschen, die viel besser auf Medikinet reagieren als auf Elvanse, nur so wie ich das jetzt von ihr zumindest mitbekommen habe, sind es weniger als andersrum. Mhm. Und trotzdem, weil Medikinet das, also quasi das etablierte Medikament ist, gibt, mhm, man das zuerst. Bei Medikinet ist es ja aber auch so, dass man erstens, dadurch, dass es ein reines Amphetamin ist, diese Wirkung merkt, wie wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Droge nehmen würde. Also man merkt dieses Anschwellen und man merkt auch sofort, wenn es aufhört zu wirken. Mhm. Und Elvanse, ja, ist ja so ein Spiegelpräparat, nicht in dem Sinne, dass es einen Spiegel über lange Zeit aufbaut, sondern über so den Tag quasi, mhm, dass der Wirkstoff so abgegeben wird. Und ich kann zumindest von mir sagen, ich merke weder, wann anfängt zu wirken, mhm, noch wann es aufhört zu wirken. Mhm. Und also ich habe auch, jetzt haben wir schon gesagt, welche Medikamente wir nehmen. So eigentlich wollten wir es nicht machen, weil wir jetzt so auch nicht euch irgendwie beeinflussen wollen, weil das ist wirklich so, dass es extrem individuell, ja, ist. Aber wir alle nehmen jetzt auch Elvanse, glaube ich.
Ja, ich finde es halt, also für meine Medikationsgeschichte ist es halt sehr wichtig zu erwähnen. Ja. So.
Und ich habe halt vorher auch Medikinet genommen und bevor ich angefangen habe, Elvanse zu nehmen, hatte ich auch noch eine andere Position zur Medikation. Ja. Und ich finde, das ist schon wichtig. Am Ende, also mich persönlich stört es nicht, das so öffentlich zu thematisieren, was ich nehme. Und ich finde es wichtig, da auch wirklich ganz stark zu differenzieren und sich mal anzugucken, warum hatte ich eigentlich diese und diese Haltung? Was habe ich für Erfahrungen mit dem einen Präparat gemacht? Und mhm, wie stark verändert sich das plötzlich, sobald ich eine andere, ja, positive Erfahrung mit einem Präparat mache?
Genau. Also bei mir war es nämlich auch so, dass ich halt Medikinet zuerst verschrieben bekommen habe, weil es eben das Mittel erster Wahl ist immer noch. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel da so Pharma und so, ich glaube, das ist auch sehr gefördert, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und mir ging es richtig, richtig doll schlecht damit. Also ich hatte halt nun ganz kurz, also man muss halt auch, was ich halt auch irgendwie so ein Ausschlusskriterium für Medikinet generell finde, ist halt, dass Menschen mit ADHS ja dazu tendieren, Dinge zu vergessen. Und Medikinet muss man dreimal am Tag nehmen und nicht nur einmal. Und das finde ich halt schon so irgendwie,
muss man
eigentlich nicht. Muss man nicht.
Kann man. Dreimal sogar.
Eigentlich dreimal, ja. Also
okay, ein bis dreimal würde ich mal sagen.
Ja, ja, ein bis dreimal halt. Aber wenn man halt die Wirkung über den ganzen Tag haben möchte, dann eigentlich schon dreimal. Und dann aber halt so niedrig dosiert, dass es halt quasi immer, mhm, gleich bleibt. Mhm. Und ich habe halt die erste, also ich habe halt, die Wirkung kam bei mir quasi, die war so eine halbe Stunde, ging es mir eigentlich gut. Und dann kam aber bei mir immer der Rebound und der war halt so schlimm. Rebound bedeutet, dass halt das Medikament aufhört zu wirken, aber halt sehr abrupt und dass dann alle Reizfilterschwächen und alle Symptome quasi doppelt und dreifach, ja, zurückkommen. Das heißt also, ich habe dieses Medikament genommen. Beim Anfluten, also ich will es ist für mich einfach wie Anfluten gewesen, das, mhm, war halt wie wenn man eine Droge nimmt, hatte ich halt direkt so eine leichte innere Unruhe, weil es halt so von jetzt auf gleich halt wie so ein, mhm, war halt mein Puls anders und keine Ahnung was. Mhm. Und beim, als es dann aufgehört hat zu wirken, hatte ich halt die schlimmste Panikattacke überhaupt, weil halt alles auf einmal irgendwie wieder, mhm, anders war. Mhm. Und währenddem es gewirkt hat, habe ich einfach geschlafen, weil es mich, also die, mhm, Wirkung an sich, die war nicht schlecht, die hat mich halt mega runtergebracht und einfach mega müde gemacht. Mein Körper war so, ah ja, du bist übrigens eigentlich müde. Mhm. Aber dann war ich halt auch so zu meinem Psychiater, also die Wirkung an sich ist zwar okay für mich, aber der Rebound ist halt nicht handelbar. Mhm. Und dann hat er mir eben auch Elvanse verschrieben und das ist halt auch, also mein Medikament so, ich habe das ganz, ganz, ganz niedrig dosiert angefangen zu nehmen, also mit 5 Milligramm. Und habe dann immer mit einer Woche dann 5 Milligramm gesteigert und bin mittlerweile auch bei der Dosis, die für euch beide zu hoch ist tatsächlich. Also bei den, die mit denen eigentlich eingestiegen wird, mit diesen 30 Milligramm. Und hätte aber, glaube ich,
ja.
Aber ja, auf jeden Fall geht es mir damit jetzt auch richtig gut und ich merke aber eigentlich, also ich habe es daran gemerkt, dass es mir einfach nicht so scheiße geht. Also mir geht es halt einfach irgendwie die ganze Zeit so, wie es mir vor den Kindern ging, als ich halt noch 5-mal die Woche Sport gemacht habe und halt so meinen Tagesablauf so komplett nach mir selbst richten konnte. Und vor den Medikamenten war es halt auch sowas wie, ich habe einen Tag produktiv gearbeitet, da musste ich erstmal 3 Tage schlafen. Voll oft saß ich einfach den ganzen Tag in der Küche am Tisch. Also Martin hat morgens die Kinder weggebracht, ist wieder zurückgekommen. Ich saß immer noch an diesem Tisch, weil ich es nicht hinbekommen habe zu duschen, weil ich mir einfach, weil ich dieses Ablauf, in die Dusche zu gehen und zu duschen, nicht planen konnte. Dann hatte ich irgendwie eine Kooperation oder irgendeine Aufgabe für die Arbeit. Die habe ich dann so ganz schnell gemacht, aber mit einem Nervenzusammenbruch. Und dann bin ich wieder schlimm. Ins Bett. Es war richtig schlimm.
Also ich kann das bestätigen. Zum Teil hat Marlies einfach irgendwas gemacht und musste ins Bett gehen. Und dann war es das. Oder halt einen Tag mal durchgearbeitet und danach 3 Tage gar nichts mehr.
Es ging wirklich gar nichts mehr. Also das war halt, und jetzt, dann habe ich irgendwie die Medikamente genommen und ich glaube, das erste Mal so richtig wahrgenommen, dass es mir viel besser gehen muss, war, als ich irgendwie oben war. Ich wollte die Wäsche machen und habe irgendwie so einen Wäschekorb mit runtergetragen. Hier unten an der Treppe stand ich dann und dann war ich so, ich habe den anderen Wäschekorb vergessen. Bin einfach wieder umgedreht, hochgegangen und habe den anderen Wäschekorb geholt und da war ich so, oh mein Gott, du hast es gerade einfach gemacht.
Game Changer.
Du bist gerade einfach hochgegangen. Und ich meine, für Leute ohne ADHS, die sind so, ja, mach doch einfach. Aber es ist halt eben nicht so einfach. Und ich glaube, das ist halt dieser Leidensdruck, den man hat. Es ist wirklich nicht, du kannst nicht einfach umdrehen und den Wäschekorb holen. So. Und ich glaube, dass das halt so, dass das immer so getan wird. Also das wird immer so verkannt, keine Ahnung. Aber also mir geht es mit den Medikamenten deutlich besser. Und ich habe keine, nicht so irgendwie, dass ich mich euphorisch fühle oder dass ich energiegeladener bin oder so. Das ist alles gar nicht der Fall. Ich bin eher einfach entspannt und ich kann irgendwie, ich bin nicht so, also, dass ich zum Beispiel nicht duschen konnte, hing nicht damit zusammen, dass ich keine Energie dazu hatte, sondern dass ich einfach mich nicht genug ordnen konnte, meine Gedanken nicht genug ordnen konnte, mich nicht genug strukturieren konnte, um halt in die Dusche zu gehen so. Und jetzt habe ich das halt alles und gleichzeitig bin ich halt viel entspannter und ich habe einfach gar keine Panikattacken mehr auch.
Ja, ja. Das ist krass.
Ich benutze da immer ganz gerne so, also für neurotypische Menschen, um das besser nachvollziehen zu können, wie sich das anfühlen muss, benutze ich immer diese Analogie mit so Apps, die im Hintergrund laufen auf dem Handy, die man eigentlich nicht mehr geöffnet hat, aber die ganze Zeit Akku ziehen. Und das ist halt, finde ich, mit dem Medikament, das ist mir richtig dolle aufgefallen, wie viel Energie ich am Ende des Tages immer noch habe, weil keine unnötigen Apps die ganze Zeit im Hintergrund Akku gezogen haben, sondern ich habe eine App offen und die wird benutzt, solange sie gebraucht wird und dann wird sie geschlossen und läuft nicht im Hintergrund weiter und das eine App nach der anderen so und das ist Wahnsinn, also das wie viel da übrig bleibt.
Kann ich absolut bestätigen, das ist einfach so, ich mache jetzt die Aufgabe, dann mache ich die Aufgabe und nicht so, oh nein, ich habe so viele Aufgaben, ich kann nichts mehr machen. So,
ja genau, ich kann nichts mehr machen, was soll ich zuerst machen? Ja, vor allem bei mir ist halt auch sowas wie, das halt jetzt bezogen auf die Autismus-Symptome, dass halt zum Beispiel sowas wie selektiver Mutismus und so halt einfach auch viel, viel weniger sind. Oder dass ich auch jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so Bahnfahren und sowas kann ich immer noch nicht so gut. Da war ich jetzt auch einen ganzen Tag eigentlich rausgehauen, ne? Ja. Aber trotzdem, also das wäre, glaube ich, dann eine ganze Woche gewesen wahrscheinlich.
Ich habe auch noch, das habe ich gestern ziemlich stark gemerkt, da habe ich relativ spät mein Medikament genommen und habe gemerkt, dass auch so diese so depressive Verstimmungen einfach weniger geworden sind. Also habe ich gemerkt so, irgendwie fühle ich mich nicht gut und dann ging es mir besser, als es dann gewirkt hat.
Ist ja auch logisch, weil Dopamin ist ja auch ein Glückshormon so eigentlich, Motivationshormon. Ja. Voll. Cool. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass man so mal die Hintergrundmotive überdenken sollte, warum man eigentlich auch so ein bisschen ein Problem damit hat, so ADHS-Medikamente zu nehmen oder halt das auch so, also ich glaube, da spielt auch viel mit rein. Also ich glaube, es ist halt einfach generell ein stigmatisiertes Thema, aber es ist ja auch so ein bisschen so dieses Ding von, gesteht man sich gerade vielleicht auch selbst ein, dass ADHS wirklich eine Einschränkung ist, vielleicht sogar eine Behinderung.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das multifaktoriell ist, wieso Menschen das so kritisch sehen, sowohl Betroffene als auch Nicht-Betroffene. Ich glaube, das allergrößte Thema ist nach wie vor die Phase der Behandlung von Kindern Anfang der 2000er mit Medikinet bzw. Ritalin, was das mit den Kindern gemacht hat, was beobachtet wurde. Also das war, ich vermute rückblickend, ich habe jetzt keine Studien dazu gelesen, aber mein Gedanke dazu war, dass die Kinder wahrscheinlich gnadenlos überdosiert waren zum einen. Und wie gesagt, das Medikament haben wir jetzt auch festgestellt, so die Wirkung ist halt teilweise auch ein bisschen krass so und unangenehm.
Medikinet ist echt, das wirkt schon ordentlich, also ja. Muss man echt sagen.
Und jetzt wissen wir auch nicht, also so ein Medikament entwickelt sich ja über die Jahre trotzdem weiter. Jetzt wissen wir nicht oder können es nicht so gut nachempfinden, wie das damals gewesen sein muss. Es hat auf jeden Fall was hinterlassen, würde ich sagen.
Ich denke, es gibt schon auch einen Grund, dass man jetzt eher nicht Ritalin verschreibt, sondern eher noch Medikinet. Also ja. Medikinet ist ja schon die Weiterentwicklung von Ritalin ja. So. Aber ja.
Voll. Und ich glaube halt, also ich kenne es nur aus Gesprächen mit Menschen aus der Generation unserer Eltern, dass das total, dass es einen total negativen Bias hat oder einfach einen Bias und dass es verurteilt wird, egal ob man jetzt Kind oder Erwachsener ist, Medikamente zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Was auch dazu kommt, ist, dass es also die Stimulantien sind halt Amphetamine, fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Dann gibt es irgendwie einen Drogen-Bias, sage ich mal, weil es als Droge gesehen wird, was natürlich wissen wir jetzt sowieso und wahrscheinlich auch viele, die das hören, im Kontext mit ADHS ganz anders behandelt werden muss, weil es eben keine Droge ist, sondern ein Medikament. Und ja, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hattest, ist eben das Thema, ist es jetzt einfach nur eine Einschränkung oder ist es eine Behinderung? Wie stark schränkt es Menschen wirklich ein? Ich glaube, das ist auch teilweise schwer nachzuvollziehen, wie schwer es einen einschränkt im Alltag und warum soll man dafür jetzt Medikamente nehmen? Funktioniert es nicht auch einfach so? Muss man nicht einfach nur ein paar Sachen lernen über sich ja. oder seine Umwelt, damit es...
Ich glaube, das ist auch sehr über die Ausprägung von ADHS. Das hängt sehr davon ab, so wie ja. Was für Symptome man hat, wie stark die sind. Also wenn man... Und es ist halt auch sehr von den Umständen abhängig. Also wenn man vielleicht keine Kinder hat und vielleicht nicht so viel zu tun hat, dann ist man vielleicht noch eher in der Lage, auf andere Weise daran zu arbeiten. Hm. Aber ich habe zum Beispiel überhaupt nicht die Möglichkeit, also nicht überhaupt nicht die Möglichkeit. Ich glaube schon, dass man da immer dran arbeiten kann, dass man da auch vorankommt. Ja. Aber man kann sich ja, oder ich kann mir ja nicht leisten, jetzt jahrelang nicht zu funktionieren, sage ich mal.
Das, was du gerade gesagt hast mit diesem leistungsfähig und so, ich finde unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt wissen, dass das Gehirn auch wirklich einfach unterentwickelt ist, erstens von Kindern und zweitens, dass die Konnektivität zwischen den Hirnarealen einfach nicht ganz so gegeben ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist, das mithilfe oder ohne, also mithilfe von Therapien oder vielleicht auch einfach von einem adäquaten Umgang, also es kommt ja auch... Es gibt ja zum Beispiel auch autistische Menschen, die nicht traumatisiert sind, weil die einfach richtig geile Eltern haben, so, die halt einfach so, und ich glaube, das ist bei ADHS halt genauso, haben wir ja auch in der ADHS-Folge drüber gesprochen, dass es einfach Kinder gibt, die zwar dieses ADHS-Gehirn haben, bei denen die Symptomatik aber einfach nicht ausgeprägt ist und die halt auch im Erwachsenenalter dann keine Probleme damit haben. Ich denke, das liegt auch daran, dass sie das einfach gelernt haben, wie sie diese Hirnareale eben ansprechen können. Und deshalb nicht auf Medikamente angewiesen sind und vielleicht auch durch irgendwelche biologischen Faktoren oder so oder irgendwelche günstigen Faktoren einfach nicht darauf angewiesen waren. Aber ich glaube halt gerade bei uns, wir haben das halt, also wir sind ja alle spät diagnostiziert. Hm. Wir sind alle eher noch, also wir sind zumindest alle nicht so mit emotional weit entwickelten Eltern quasi aufgewachsen. Also,
schön gesagt.
Ja, ich meine jetzt einfach nur damit so, das war ja ganz normal, dass halt negative Gefühle einfach so ein bisschen runtergeschluckt werden oder auf irgendeinen äußeren Umstand geschoben werden und dass man sich eben nicht so anstellen soll, keine Ahnung was. Ich meine, das ist halt, so sind ja eigentlich alle in unserer Generation aufgewachsen. Das war ja so der gesellschaftliche Konsens auch einfach. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass wir halt da jetzt einfach ein Defizit haben und dann ist es ja auch klar, dass du nicht nur nicht leistungsfähig bist, sondern das wärst du halt auch, wenn du keine Kinder hättest, einfach weil dein Gehirn da auch einfach ein Defizit hat. So. Und deshalb finde ich halt auch, also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn unser Kind zu uns kommen würde und sagen würde, Mama, ich will jetzt ein Medikament nehmen, ich kann in der Schule nicht gut zuhören, so, dann würde ich halt, da würde ich nicht lange drüber nachdenken, da würde ich es einfach machen, vor allem, wie wir jetzt auch drüber gesprochen haben, weil Elvanse einfach so ein sehr günstiges Medikament ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass gerade bei Kindern es so wichtig ist, da sehr langsam einzudosieren und auch bei niedrigen Dosen einfach zu bleiben.
Ja, und ich glaube auch vor allem im Kontakt mit dem Kind zu bleiben und immer wieder Feedback sich einzuholen, weil ich glaube, Kinder von alleine können das nicht so reflektiert wahrnehmen oder auch vielleicht zum Teil spüren sie es vielleicht auch gar nicht so konkret, wenn sie nicht direkt drauf achten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, aber es ist jetzt grundsätzlich kein Ausschlusskriterium. Und was ich so beobachte, also ich habe auch eine Klientin mit einem Kind, was sehr stark ist, ADHS, das hatte ich, glaube ich, auch schon damals in den Folgen erzählt. Und wir stehen auch im Kontakt darüber, wie stark das Kind auf Medikation eingestellt ist. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist ein sehr krasser Fall von ADHS, also die Symptomatik ist unfassbar stark ausgeprägt. So stark, dass das Kind so oder so auf eine Förderschule muss. Also das ist, und da ist Medikation, sorgt erstmal dafür, dass so die Basics im Alltag funktionieren überhaupt. Weil sonst ist das Ganze außer Rand und Band. Und das belastet die Umwelt, das belastet die Familie, das belastet die Schule und das belastet das Kind. Und da sehe ich jetzt keinen Grund, wieso man sagen sollte, nee, aber Medikation ist blöd, das lassen wir jetzt so laufen. Also das hat langfristig einfach nur einen Schaden für alle.
Genau.
Ich glaube, das sind immer zwei Faktoren, die vor allem, also wahrscheinlich auch die Erfahrung mit Ritalin früher, ist, glaube ich, noch ein dritter Faktor. Aber ich sehe noch zwei weitere Faktoren. Und zwar hört man ja dann so, ja, Kind unter Drogen setzen, weil man ja weiß, das ist, sind Stimulanzien. Mhm. Und dann habe ich auch mal einen Kommentar gelesen, ja, das ist geht gar nicht, weil das ist eigentlich das Gleiche wie Kokain. Ja, Kokain ist halt auch eine Stimulanzie. Das ist halt aber eine Droge, die Leute zum Spaß nehmen. So.
Ja.
Also das ist halt wirklich ein Unterschied. Und nur weil das chemisch relativ ähnlich sind, weil das halt beides Stimulanzien sind, ist es aber nicht gleich das Gleiche. So.
Das Ding ist halt auch einfach, gerade Elvanse kann gar nicht als Droge genommen werden, weil man diese Wirkung eben nicht spürt eigentlich. Also halt, es ist halt nicht wie so Kokain, dass es halt so reinknallt. Nee, und das ist ja auch das, was, genau.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also das unterscheidet ja nochmal so Droge von Medikament, beziehungsweise Drogen, die als Medikation verwendet werden, weil es gibt ja ganz viele spätdiagnostizierte ADHSlerInnen, die von einem sehr stark erhöhten Amphetamin- oder Kokainkonsum in der Vergangenheit berichten, das aber teilweise gar nicht mehr aus Spaß genommen haben, sondern weil sie von der Wirkung profitiert haben. Und es gibt ja einen Leidensdruck, den du versuchst zu lindern. Ja. Und das macht es für mich zu einem Medikament und nicht zu einer Droge. Ich nehme das nicht aus Spaß.
Es ist, genau. Es ist einerseits der Grund und halt auch die Dosis halt, was es so ein bisschen unterscheidet. Ja. So,
bei mir ist es auch so, dass ich halt einfach, also ich habe jetzt keine Panikattacken mehr und ich habe an einem Tag habe ich Elvanse nicht genommen. Das war, glaube ich, letzte Woche irgendwann am Sonntag, weil ich da, Martin hat mich da richtig ausschlafen lassen. Ich glaube, da habe ich bis um 11:30 oder so. Ich habe ewig geschlafen. Und da war ich halt so, jetzt brauche ich es nicht mehr nehmen, weil sonst kann ich heute Abend wieder nicht schlafen. Mhm. Und da hatte ich, obwohl der Tag mega entspannt war, wirklich die Kinder waren entspannt, wir waren entspannt. Wir hatten, also es war der schönste Tag überhaupt, hatte ich am Abend eine Panikattacke. Mhm. Und da war ich auch nur so, boah, krass, das ist so. Und also ich kann mich halt auch daran erinnern, dass ich Panikattacken habe, seit ich denken kann. Also ich kenne das nicht ohne und ich glaube wirklich, mir hätte das als Kind wahnsinnig geholfen. Mhm. Hätte ich einfach schon gewusst, dass ich ADHS habe und da einfach halt irgendwie auch in der Schule gerade einfach Medikamente hätte nehmen können. So.
Und ich glaube, ein Grund, weshalb ich jetzt gesagt hätte, ich will meinem Kind keine Medikamente geben, ist halt, dass ich Angst gehabt hätte, dass das Gehirn dann sich schlechter entwickelt. Dadurch, dass man da extern was gibt. Also irgendwie schien es mir logisch, dass wenn man jetzt Medikamente gibt, die irgendwie die Botenstoffe im Gehirn beeinflussen, dass das Gehirn sich dann schlechter entwickelt, weil das irgendwie auf diese Botenstoffe angewiesen ist. Aber wir haben ja eigentlich gerade gelernt, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass das Gehirn sich nämlich gerade dann besser entwickelt.
Ja. Ich glaube, weil man auch irgendwie immer, also das ist ja bei allen Sachen so, dass man dann liest, ja, wenn du das dann nimmst eine Zeit lang, dann produziert dein Körper weniger davon. Mhm. Aber ich glaube, das stimmt halt gar nicht.
Also für mich ist das Totschlagargument am Ende das, was du als Beispiel gebracht hast, nämlich, dass neuronale Strukturen besser genutzt werden können, mehr ausgebaut werden können und dein Gehirn sich einfach besser entwickeln kann dadurch, weil es durch die Medikation gefördert wird. Und rückblickend hätte ich mir das auf jeden Fall auch gewünscht, weil ich glaube, was viele ADHSlerInnen auch nachvollziehen können, ist dieses permanente Gefühl, hinter seinem eigenen Potenzial zu bleiben. Ich bin nicht dumm und ich bin nicht faul, aber trotzdem komme ich mir die ganze Zeit so vor. Und das zieht sich ja durch dein Leben und es hat auch signifikant meine Leistung in der Schule und fortführend beeinflusst. Ja. Und ich glaube, ich hätte da einfach nicht aus einem Leistungsaspekt, aber aus einem Selbstwirksamkeitsaspekt mehr rausholen können, so, weil ich die ganze Zeit wusste, ich finde das alles interessant und ich finde, ich will dieses Wissen irgendwie verinnerlichen und ich will es teilen und ich liebe auch Infodropping und will Menschen daran teilhaben lassen und ich könnte ein geiles Abi schreiben und ich könnte studieren und so weiter. Und dann kommt, passiert das aber alles nicht und ich schreibe schlechte Noten, weil ich es nicht geschissen kriege, vernünftig zu lernen und keine Unterstützung habe in jeglicher Form.
Ja, und die ganze Zeit schwänze ich zumindest, weil ich irgendwie meine Ressourcen wieder, also das war mir auch gar nicht so klar, aber das ist tatsächlich auch was, was Menschen mit ADHS viel machen, dieses Schwänzen, weil das quasi wie so ein sich selbst Pausen nehmen ist. Ja. Weil ich habe mir immer nur gedacht, ja, ich will jetzt einfach nicht dahin gehen, aber ich habe irgendwie nie weitergedacht, warum.
Oder exhausting.
Auch, ja, oder auch rauchen oder sowas. Also halt so, keine Ahnung, also das finde ich schon auch, also mir hätte es viel Leidensdruck erspart, weil ich eben auch, weil meine autistischen Symptome da auch sehr, sehr stark waren in der Schulzeit, weil ich nach Hause gekommen bin und die schlimmsten Meltdowns überhaupt hatte und also mir ging es einfach richtig, richtig, richtig schlecht und die Schulzeit war auch definitiv schlimm für mich so, also nichts, was ich meinen Kindern auch wünschen würde so und ich glaube, so geht es halt auch wirklich vielen Menschen mit ADHS so.
Also im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich sagen würde, dass ich jetzt Medikamente gewollt hätte als Kind, aber ich hätte diese Diagnose gebraucht, weil mir sind ganz viele Sachen immer passiert, die einer nicht passiert sind, halt auch gerade durch diese Ablenkbarkeit, durch dieses Abschweifen, dass ich Tasks nicht zu Ende bringe, sind mir immer so blöde Fehler passiert oder dass ich im Unterricht einfach nicht weiß, wo wir sind und dass ich irgendwie dann ausgelacht werde und so. Und ich habe halt nie gecheckt, woran es liegt. Ich habe super mir gezweifelt dadurch, weil ich nicht gecheckt habe, so bin ich jetzt dumm, warum passieren mir die ganze Zeit solche Sachen? Und das hat auf jeden Fall mein Selbstwert doch stark mitgenommen, gerade sowas. Also gerade in der Pubertät dann, und hätte ich einfach gewusst, dass ich ADHS habe, wäre das gar kein Problem gewesen. Dann hätte ich halt gewusst, ja, das sind einfach ADHS-Symptome, ist okay, ich bin halt so. Mhm. Also mit der Diagnose war es bei mir so, dass ich das erstmal akzeptieren konnte, dass ich sagen konnte, ja, es ist alles in Ordnung, ich bin halt so, und dass ich nicht permanent Widerstand dagegen hatte und immer auf Teufel komm raus versucht habe, irgendwie es zu ändern durch stärker konzentrieren oder so, das hat halt nichts gebracht.
Ich merke zum Beispiel bei mir persönlich, dass das einen krass heilenden Effekt hat, auch emotional, dass ich das Medikament nehme und merke, oh mein Gott, ich kann das.
Ja.
Ich bin nicht doof, so, ich kann das eigentlich. Und es gibt eine logische Erklärung und ein Mittel, was dagegen hilft, wieso ich früher so war, wie ich war. So, ne?
Ja.
Und das, also das macht unfassbar viel mit einem, weil natürlich, ich bin auch diagnostiziert, ich habe auch diese ganzen Negativerfahrungen gemacht, Abwertungsspiralen und so weiter durchlaufen. Ja. Und ich merke, was für einen krassen Impact das auf mich hat, an einem Tisch sitzen zu können und Inhalte verinnerlichen zu können und zu merken, nice, ich kann das und ich bin schlau und
ja.
Mir kommt es irgendwie, oder mir kam es, glaube ich, immer zugute, dass ich mir halt, also dass ich halt mit relativ wenig Aufwand relativ schnell, also ich konnte halt so, weiß nicht, ich habe mir das quasi immer eingeredet, dass es in meiner eigenen Hand liegt, weil ich halt immer so, ja, ich habe halt nicht für die Arbeit gelernt, deshalb war ich darin schlecht, aber ich wusste halt auch, wenn ich dafür lerne, dann schaffe ich halt auch eine gute Note zu schreiben. Also ich habe das auch immer so ein bisschen so wie so bewusst gesteuert. Also ich weiß nicht, irgendwie, für mich ist wirklich der krasseste Ding, dass ich einfach keine Panikattacken habe und dass ich halt einfach so kontinuierlich gleichmäßig funktioniere. Und ich glaube, dieses sich normal strukturieren, also sich zum Beispiel nicht den einen Tag mit To-Dos vollladen, das schaffe ich jetzt erst, weil ich weiß, ich muss das gar nicht, sondern ich kann ja morgen auch noch.
Ja.
Und also das war bei mir halt während der Schule zum Beispiel auch so. Mein Abischnitt ist halt irgendwie nicht ganz so gut, weil ich halt immer in den Klausuren bis zum Abi halt immer nur so 4-5 Punkte geschrieben habe. Aber mein Abi an sich, wo man sich dann so 2 Wochen zu Hause drauf vorbereitet, da habe ich halt irgendwie nur 1er und 2er geschrieben, also nur 13 Punkte.
Mhm.
Und ich glaube halt schon noch, dass es daran liegt, dass ich halt einfach nur ganz kurz halt auf irgendwas unter Druck hinarbeiten musste. Und dann fiel es mir irgendwie aus irgendeinem Grund schwer, einen Stoff von 2 Jahren nachzuholen, innerhalb von 2 Wochen. Aber so für eine Klausur lernen, wo es halt eigentlich nur so um ein paar Wochen ging, das habe ich halt nie hingekriegt. So.
Ja, das ist witzig, weil bei mir war es tatsächlich genau andersrum. Also bei mir kam dann die komplette Panik, weil ich sowieso, also ich war plötzlich mit Sachen konfrontiert, die ich schon das ganze Jahr weggeschoben habe von mir, weil ich sie schon die ganze Zeit nicht richtig verinnerlichen konnte. Und das hatte nichts mit einer freien Wahl zu tun. Ja. Ich saß davor und habe es nicht verstanden und habe innerlich geheult und auch äußerlich manchmal an manchen Tagen, weil jemand es mir 10-mal versucht hat zu erklären und ich habe es einfach nicht begriffen. Ja. Und ich hatte auch keine Unterstützung, ergo ich konnte es mir zu Hause auch nicht irgendwie selber beibringen, weil ich nicht wusste wie, aber es kam auch kein Elternteil, der sich mit mir hinsetzt und mir das nochmal versucht zu erklären.
Ja, und dir fehlt dann auch einfach, wenn deine Eltern da nicht noch im Spiel sind, fehlt dir halt einerseits die Person, die dir sagt, hey Amira, es wird alles gut, wir kriegen das hin.
Ja.
Weil wenn du erstmal gestresst bist, kannst du eh nicht lernen.
Ja.
Also es ist nicht möglich,
und
wenn du so Panik hast.
Und ich habe dann einfach dicht gemacht. So.
Für mich war das, glaube ich, halt, ich weiß nicht, ob mir das zugute gekommen ist, aber ich habe halt einfach wirklich auch nie versucht zu lernen. Ja. Also ich war halt immer so, ja, ich bin halt schlecht in der Schule, mir egal.
Ja.
Und das hat zumindest wahrscheinlich deinen Selbstwert bewahrt.
Ja, ich glaube wirklich, dass es so eine Abwehrhaltung einfach war. Und dann kam mir, glaube ich, auch wieder mein Autismus zugute in diesen 14 Tagen vorm Abi, weil ich einfach diese Bücher durchgelesen habe und es viel angenehmer fand, mir so Informationen durchzulesen, als dass irgendein Lehrer mir das so vorerzählt und dann noch 30 Schüler im Hintergrund irgendwie mit ihren Stiften raschen.
Bei mir auch so. Ja. Weil ich konnte immer, wenn ich das nochmal durchgelesen habe, habe ich es immer auf Anhieb verstanden, aber im Unterricht nie.
Ja,
so bei
keine
Physik
Ahnung.
Oder so.
Naja, auf jeden Fall finde ich, haben wir jetzt auch schon viel, also würdet ihr, also du hast ja dasselbe Kind wie ich, aber würdest du deinen Kindern...
Ja, wir können trotzdem eine unterschiedliche
oder
Meinung
was
haben.
Was sagst du zu deinen Klienten, auch wenn die zu dir kommen und dich fragen, hey, sollen wir unserem Kind Medikamente geben oder nicht?
Ich mache das halt total, also ich muss erstmal dazu sagen, ich habe gar nicht so viele Eltern gerade, die mit mir darüber sprechen, weil ich kaum noch Kinder behandle, beziehungsweise jetzt gerade sogar gar nicht mehr, nur noch Erwachsene. Aber ich gehe prinzipiell immer nach der Stärke der Symptomatik und wie stark das Kind negativ da beeinflusst ist, beziehungsweise wie groß die Einschränkungen in der Schule sind. Das ist ja meistens das, was die Eltern oder die LehrerInnen am meisten beschäftigt, so, dass halt die Noten leiden. Mir persönlich geht es vor allem um das Wohlergehen des Kindes. Also natürlich, ich will jetzt die Noten, wir können die nicht komplett ausklammern, aber ich würde ein bisschen weg vom Leistungsaspekt gehen und hinzu.
Sind jetzt nicht essentiell für das Glück und das Wohlbefinden des Kindes.
Genau, aber was natürlich häufig dann mit einhergeht, ist halt das kindliche Verhalten innerhalb des Klassenkontexts, alles, was so Regulation betrifft, Impulsivität, andere Kinder ablenken vom Unterricht, so.
Aha,
oder
das hab ich ganz viel gemacht.
Ja, ich natürlich auch, so. Ich war der Klassenclown schlechthin 12 Jahre lang. Ob das immer so aus freien Stücken passiert ist, hinterfrage ich heute stark, aber es hat mir persönlich genug Dopamin gegeben, aber es hat darunter, ich selber habe darunter gelitten und auch meine KlassenkameradInnen dazu hat es dazu beigetragen, dass alle meine sozialen Beziehungen in der Schule haben meiner Meinung nach auch unter meiner ADHS-Symptomatik gelitten, weil ich nicht in der Lage war, vernünftige soziale Beziehungen zu führen. Ich habe ständig inadäquate Sachen gesagt. Ich habe mich inadäquat verhalten, so dass ich angeeckt bin und Leute mich nicht mehr mochten. Und das ging schon in der Grundschule los und hat meiner Meinung nach auf jeden Fall ein unschönes Ende genommen in der 12. Klasse. Und danach würde ich eher gehen. Und wenn man sieht, okay, das Kind leidet deutlich auf diesen Ebenen, dann gibt es schon eine Indikation für Medikation.
Ja,
gerade in der Schule ist es ja wirklich nicht schön für ein Kind, wenn es ausgelacht wird, weil es so vercheckt ist, dass es einfach nie weiß, wo man ist und oder dann halt inadäquate Antworten gibt oder wenn ein Kind jetzt Wutausbrüche vor der gesamten Klasse hat oder ja genau.
Ich habe mich auch ständig mit den LehrerInnen angelegt.
Genau, und das sind halt so Sachen, die passieren, aber das ist ja wirklich nicht schön für ein Kind.
Aber das ist auch so ein Ding von Autoritätsproblemen auch, oder? Also dass man halt... Also das glaube ich bei mir zumindest, ich brauche halt, dass alles logisch ist und wenn Lehrer halt was gesagt haben, was ich einfach nicht nachvollziehen konnte, musste ich irgendwie was sagen. Ich konnte mich da auch nicht zurückhalten.
Ja, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das dann okay ist oder nicht. So, ich glaube, ich würde es mir nicht komplett absprechen wollen in meiner Jugend, aber manchmal war es schon grenzwertig. Also es hat mich ja auch gefährdet. Das sind ja gefährdende Situationen zum Teil. So.
Ja, ich habe mich auch oft in Gefahr gebracht.
Ja.
Also gerade auch in meiner Pubertät, in meiner Jugend. Also wirklich... die Risikobereitschaft von mir war einfach auch überhaupt nicht gut. Also es war wirklich gefährlich zum Teil.
Ja.
Ich glaube, was wir vielleicht jetzt noch nicht ganz so stark besprochen haben, aber ich glaube, da werden wir auch noch drüber sprechen. Ich wollte es einfach nur mal in den Raum werfen, ist ja, dass trotzdem auch Strategien an die Hand geben, auch schon einen sehr großen Teil ausmacht. Dass man natürlich nicht, das Erste, was man macht, wenn ein Kind ADHS hat, ist halt nicht wir geben jetzt Medikamente, sondern dass man schaut, okay, was können wir tun, was für Strategien braucht das Kind, wo hat das Kind Schwierigkeiten und da halt schaut, welche Skills braucht das Kind zum Bewältigen, weil Medikation ja oder nein, trotzdem diese Strategien, um die Schwierigkeiten zu bewältigen, braucht man trotzdem.
Ja. Das hast du schon richtig erkannt, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was die ideale Behandlungskombination ist. Du meintest ja jetzt gerade, dass es, bevor man über Medikation nachdenkt, jetzt unabhängig vom Alter, sollte man auch über Strategien sprechen und so weiter, was für mich so ein bisschen initiiert, okay, ist es jetzt zwingend notwendig, Medis zu nehmen oder nicht? Das ist das eine. Und zum anderen, wenn man dann Medis nimmt, obwohl es, sagen wir jetzt mal, hypothetisch nicht notwendig wäre, ist es dann Medikamentenmissbrauch. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema, was wir besprechen sollten innerhalb dieser Folge. Ab wann ist es denn eigentlich Missbrauch oder gibt es überhaupt einen Missbrauch von ADHS-Medikation? Kann man das überhaupt missbrauchen?
Wenn man ADHS hat. Ja.
Ja, genau. Weil ich habe
Wir sprechen jetzt nur von ADHSlern, Leute.
Ich habe jetzt auch oft in diesem Forum auch gelesen, also wenn halt gerade so Leute sich nicht sicher waren, ob sie die Diagnose haben oder nicht, also wo halt der Psychiater quasi dann gesagt hat, so ja, wir vermuten das und jetzt nimm mal das Medikament und dann gucken wir mal, wie du darauf reagierst, dass die halt auch so ein bisschen so Angst hatten, dass sie eben, dass das Medikamentenmissbrauch ist und haben auch ganz viele gesagt, nee, das ist kein Medikamentenmissbrauch, weil sobald du halt die Diagnose hast, kann es kein Medikamentenmissbrauch sein. Mhm. Und ich muss sagen, ich würde halt, also vielleicht ist es dann rechtlich gesehen kein Medikamentenmissbrauch, aber ich glaube schon, dass es trotzdem Medikamentenmissbrauch geben kann, wenn man auch die Diagnose hat.
Ja. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, bevor ich angefangen habe, Elvanse zu nehmen und sowieso noch ein bisschen eine kritischere Haltung hatte gegenüber Medikamenten, weil eben die Nebenwirkungen bei mir so stark waren, habe ich generell so über diesen Kosten-Nutzen-Effekt nachgedacht und warum Menschen sowas sich antun sollten. Wie gesagt, also wir merken uns, ich habe das Medikament nicht genossen, es ging mir nicht so gut damit und habe mich ganz oft gefragt, ob wir uns das antun oder wir das jetzt nehmen, weil wir irgendeinen Leistungsdruck haben, dem wir gerecht werden wollen. Und das hat mich wirklich die letzten Monate beschäftigt, rauf und runter. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, so. Es geht die ganze Zeit darum, dass wir irgendwas leisten müssen. Und es fällt uns so oder so unabhängig von Neurodivergenz schwer, uns davon zu distanzieren. Einfach mal zu sein und nichts leisten zu müssen. Inwiefern, habe ich mich dann gefragt, steigern Menschen ihre Produktivität mit diesem Medikament und machen dementsprechend auch so ein bisschen ihren Wert davon abhängig, weil sie durch das Medikament in der Lage sind, mehr zu leisten und dann sozusagen auch emotional abhängig davon werden, weil wenn sie das Medikament nicht nehmen, können sie nichts leisten, ergo sind nicht gut genug für diese Gesellschaft.
Ist ja im Prinzip auch ein bisschen das, was du vorher gesagt hast, dass du quasi denkst, du kannst dir es halt nicht leisten, nicht zu funktionieren. So, weißt du, was ich meine?
Ja gut, aber weniger aus einem karriereorientierten Leistungsgedanken, der auch, also der ist sicherlich auch da. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das falsch ist, wenn jemand irgendwie in dieser Gesellschaft, die eh auf Leistung aufbaut, auch Leistung bringen möchte. Bei mir ist ja eher der Faktor, dass meine Familie drunter leidet und ich das nicht will.
Voll. Nee, ich fand es nur spannend, weil das ist für mich, also für mich hätte das gar nicht so richtig, also ich fand es halt sehr spannend in dem Kontext, dass du halt leisten und funktionieren benutzt hast als Wörter, weil für mich ist funktionieren was anderes als einfach nur lebendig sein. Weil, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber für mich ist es jetzt halt so, mit den ADHS-Medikamenten lebe ich wieder. Das bedeutet halt, ich mache wieder Dinge, die normale Menschen auch machen, die für die ganz normal sind.
Ja.
Und ich funktioniere nicht. Funktionieren wäre für mich darüber hinaus, wenn ich zum Beispiel bis nachts um 3 Wäsche falte und am nächsten Tag um 6 auf der Matte stehe und wieder arbeite und es gar kein Problem ist. Das wäre für mich funktionieren.
Ja.
Ich glaube, da habe ich einfach nur
ich
so
funktioniere
ein bisschen,
immer. Egal, genau. Scheiß drauf. Ich schlafe 3 Stunden und schmeiß mir dann meine Medikamente rein und ich funktioniere schon. Ja.
Genau. Und das würde ich halt bei dir nämlich zum Beispiel auch sagen, dass du jetzt nicht funktionierst nach meiner Definition, sondern einfach nur lebst.
Ja.
Und dass du halt einfach, dass du die Kinder von der Kita abholen kannst und danach nicht schlafen gehen musst, ist es eigentlich ein sehr normaler Move. Das machen neurotypische Menschen auch so.
Ja.
Ich habe das tatsächlich, also wir haben uns ja jetzt viel in den letzten Wochen auch darüber ausgetauscht und ich habe viel darüber nachgedacht und mittlerweile bin ich auch zu dem Punkt gekommen, dass quasi die Medikation eigentlich nicht macht, dass ich funktioniere für andere, sondern dass ich sein kann, so, und ja, dass ich nicht unter mir selber leide. Und ich habe vorhin ja auch schon diese Analogie verwendet, dass du quasi, wenn du irgendwie ein Glas auf dem Regal hast und du hast eine erwachsene Person, die groß genug ist, um da dran zu kommen, und du hast ein Kind, was natürlich nicht groß genug ist und dann nicht rankommt, würdest du ja auch nicht dem Kind sagen, so, jetzt versuch mal da ranzukommen ohne Hilfsmittel. Es kommt natürlich nicht dran, weil es nicht groß genug ist, sondern würdest dem Kind wahrscheinlich einen Stuhl oder einen Hocker hinstellen, sodass es da dran kommt. Und für mich ist das Medikament eine Form von, also es sorgt für Gleichberechtigung, weil ich dadurch das Gefühl habe, ich kann endlich teilhaben am gesellschaftlichen Leben. Gerade in Bezug auf, also wo es mich am meisten tatsächlich noch neben meinem Job stört, sind so soziale Events, weil ich eigentlich eine total soziale Person bin und gerne unter vielen Menschen bin, aber Reize so schlecht verarbeiten kann, dass ich ganz schnell ausgelaugt bin und dann gehen muss. Und das finde ich so schade. Und die Vorstellung, dass das Medikament dafür sorgt, dass ich normal teilhaben kann, das ist so eine Erleichterung. Also es ist einfach, also in dem Moment ist es ein Hilfsmittel.
Ja.
So.
Ja.
Ja, es war also wie, es ist einfach Leben halt. Es ist einfach nicht, also es ist einfach was, was andere ganz normal machen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das schon auch damit zusammenhängt, und da wären wir wieder beim Stichpunkt Behinderung, dass wir einfach in einer Welt leben, in der wir nicht so funktionieren, weil die Welt eben so ist, wie sie ist. Also es ist halt so, wir haben eine unsichtbare Behinderung. Ich meine, wir haben schon darüber gesprochen vorher. Du hast, glaube ich, gesagt, dass, willst du es nochmal erklären, ab wann es eine Behinderung ist?
Ja, genau. Also wir haben uns grundsätzlich gefragt, ob ADHS eine Behinderung ist, ist es per se erstmal nicht. Es ist erstmal eine Störung und als Störung klassifiziert. Aber die Ausprägung der Symptomatik kann dazu führen, dass es zu einer Behinderung wird. Sprich, je stärker deine Symptome sind und je weniger du teilhaben kannst und je mehr du eingeschränkt bist in deinem Leben und in deiner Funktionalität, desto eher ist es eine Behinderung und kann als solches auch mit einem Grad bewertet werden, also Grad der Behinderung.
Ja, ich glaube, ganz spontan denke ich mir, gut, ich sehe es bei mir nicht als Behinderung, aber bei dir glaube ich schon.
Ich glaube auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt anfange zu weinen oder so, aber also ich habe da jetzt auch gerade drüber nachgedacht und ich glaube, dass der auch relativ hoch wäre. Also durch Autismus und ADHS. Ja.
Aber du warst so wenig in der Lage, normal zu leben und normalen Alltag zu haben.
Ja.
Das war schon krass, also.
Ja, voll. Ich glaube, dass man relativ schnell sogar den Grad der Behinderung bekommt. Also ich glaube, dass ihr beide den auch bekommen würdet tatsächlich, weil ihr halt auch nicht voll arbeitsfähig seid und so. Und ich glaube, da setzt es halt schon an. Ja. Und ich will an der Stelle nur sagen, dass das sinnvoll sein kann. Also für uns ist es nicht so richtig sinnvoll, den Grad der Behinderung zu beantragen, weil wir selbstständig sind. Aber sobald man einen Arbeitgeber hat, kann es wirklich sinnvoll sein, den Grad der Behinderung bestimmen zu lassen, beanzutragen, weil man bekommt mehr Arbeitnehmerrechte und man bekommt vor allem auch steuerlichen Nachlass. Also ich bekomme jetzt durch meine Autismusdiagnose auch steuerliche Nachlässe zum Beispiel. Und man bekommt auch Ansprüche auf Pflegehilfe und solche Sachen. Also ich glaube, dass es sehr hilfreich sein kann. Und ich denke, es würde vielleicht auch helfen, diese Behinderung mehr sichtbar zu machen. Weil das ist halt so ein Ding von, wir leben halt, also wir sitzen nicht im Rollstuhl, wir sind nicht blind, so, es ist keine sichtbare Behinderung. Gleichzeitig ist die Welt aber halt nicht für Menschen mit ADHS und oder Autismus gemacht. Und es ist halt dann auch einfach so, dass die Welt nicht barrierefrei ist für uns. Und diese Medikamente sind halt wie ein Rollstuhl. Das ist halt einfach so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vermessen ist, aber es ist halt, glaube ich, wirklich so, dass es einfach, du nimmst halt dieses Medikament, es ist ein Hilfsmittel, es hilft dir, den Tag besser zu überstehen, aber wenn das Medikament aufhört zu wirken, kannst du halt immer noch nicht laufen. So, du sitzt im Rollstuhl, du kannst dich fortbewegen, aber du kannst eben trotzdem immer noch nicht laufen. Es ist einfach nicht dasselbe.
Also zu dem Thema fällt mir auch ein, dass ich, glaube ich, auch einfach zum gewissen Grad ziemlich arbeitsunfähig war, weil ich wollte immer richtig arbeiten und gute Arbeit machen und habe gleichzeitig gemerkt, dass ich das nicht schaffe. So, also so ein 8-Stunden-Tag, ich bin einfach dann ständig krank gewesen und konnte das einfach nicht. Ja. Es ging nicht so. Ich hab mir alle Mühe gegeben, aber es war nicht möglich.
Ja, ist bei mir ja genau das Gleiche. Ja, also ich arbeite ja als Ergotherapeutin in Teilzeit und bin angestellt. Jetzt habe ich das Privileg, dass niemand meine Therapien kontrolliert, mir niemand was vorschreibt, großartig. Ich kriege sehr viel freie Hand und das finde ich auch schön so. Aber alle, die jetzt zuhören und in dieser Branche tätig sind oder Logopäden oder Physiotherapeutinnen sind, die wissen, wir sind nahtlos zugetaktet mit Terminen. Das heißt, in einer 5-Stunden-Schicht, wenn ich effizient arbeiten soll, habe ich Termin an Termin ohne Pause dazwischen. Und also explizit 5 Stunden, weil ich arbeite 5 Stunden pro Tag. Also ich habe mir das so gelegt quasi, dass ich meine 25 Stunden gleichmäßig aufteile und dann einfach 5 Stunden am Stück durcharbeite. Aber das bedeutet, dass ich 5 mal 60 Minuten hintereinander mit 5 verschiedenen Menschen, die auch neurodivergent sind, therapeutische Gesprächsführung und Coaching mache. Und jetzt stellt euch das mal vor, wie anstrengend das schon für neurotypische Menschen sein muss. Ja. Und ich komme danach nach Hause und wundere mich, wieso ich erstmal 3 Tage durchschlafen will, ja, obwohl ich schon nur 5 Stunden arbeite. Ja. Und ja, ich habe gemerkt, dass mir das unangenehm ist, als ich angefangen habe, Bekannten davon zu erzählen und die so meinten, na, wieso arbeitest du nicht mehr? Und ich war so, ich kann nicht mehr arbeiten. Ja. Ich bin danach Brei. Also ja, wirklich. Und ich bin nach der Arbeit dann nicht mehr fähig. Und das ist egal, ob das dann 6 Stunden, 7 oder 8 Stunden sind. Du kannst mich in die Tonne kloppen. Ich kann nicht mehr mit meiner WG vernünftig kommunizieren. Ich komme nach Hause. Ich habe so schlechte Laune oder bin teilweise nonverbal, dass ich mit meinen Mitbewohnern nicht mehr richtig in Kontakt treten kann. Muss mich ins Bett legen und erstmal eine Dreiviertelstunde regenerieren ohne Reize, bis ich überhaupt sozial fähig wieder bin. Das kann es doch nicht sein.
Ja. Und so, dann halt eine Kinder zu Hause haben, die du dann versorgen musst. So,
das will ich mir ja nicht vorstellen, da bin ich ja
quasi schon. Ja, genau das, deshalb habe ich halt wirklich nichts mehr gemacht, außer geschlafen, wenn die Kinder nicht da waren, weil ich quasi mich von den Kindern die ganze Zeit regenerieren musste. Ja. Und da halt auch, muss man auch dazu sagen, dass ich dann auch einfach zum Teil so dysreguliert war, dass ich halt die Kinder irgendwie angeschrien habe oder so, weil es halt einfach, weil ich einfach zusammengebrochen bin. Und an der Stelle Triggerwarnung, Depression oder keine Ahnung was, ich halt auch einfach kontinuierlich Selbstmordgedanken einfach hatte, weil ich so fertig war und mir immer nur dachte, dass ich halt sonst nicht regenerieren kann quasi oder das nie wieder aufhört. Und die Medikamente haben halt wirklich alles verändert, was das angeht. Ja. Also deshalb ist es halt wirklich so, wie wenn man, also ich glaube gesellschaftlich, also erstens ist es, glaube ich, internalisierter Ableismus, dass man das ablehnt, weil man denkt sich so, nee, ich will ja aber funktionieren ohne die Medikamente und es kann ja nicht wahr sein, dass es nicht anders geht.
Ja.
Das ist im Prinzip aber dasselbe, wie wenn man einem Rollstuhlfahrer sagt, ja, lauf doch einfach ohne Rollstuhl, es kann auch nicht wahr sein, dass es nicht funktioniert. Oder wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel Menschen, die chronisch krank sind, irgendwie Morbus Crohn oder so, die müssen ja auch dann immer Medikamente dafür nehmen. So, die nehmen ja auch Medikamente und da geht ja auch niemand hin und sagt, ja, aber es ist nicht okay, dass du die jetzt dein Leben lang nimmst, das kann ja gar nicht sein. Also man merkt halt voll, dass halt einfach so psychische Erkrankungen erstens stigmatisiert sind, ist ja dasselbe, wenn jetzt jemand Depression hat und sein Leben lang Antidepressiva nimmt, so, ja, möchtest du die nicht mal wieder absetzen? Ja, warum sagt man das eigentlich so? Es geht dich eigentlich aber nichts an. Und zweitens eben dann auch noch dieser internalisierte Ableismus, dass man so ist, ja, aber ich will doch alles können, so wie die anderen und ich will mir jetzt nicht eingestehen, dass ich das nicht kann. Und das finde ich ehrlich gesagt auch, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass in der Bewegung halt auch viele sind so, nee, das ist keine Behinderung, das ist eine Superkraft. Für mich ist das internalisierter Ableismus, das zu sagen, ehrlich gesagt.
Das ist auf jeden Fall eine heiße These, die ich aber gerne unterstützen möchte, weil je mehr ich mich mit Neurodiversität auseinandersetze, desto mehr kotzt es mich an. Ich sag's, wie es ist, weil ich finde es super wichtig, natürlich, dass wir darüber sprechen, dass es eine Veränderung der neuronalen Strukturen ist und dass es okay ist, dass wir existieren, auf jeden Fall. Aber innerhalb unserer Gesellschaft, so wie wir hier als Gesellschaft funktionieren, ist es für mich eine Behinderung.
Ja.
Und ich will nicht die ganze Zeit nur über meine Stärken sprechen. Ich weiß, was das alles für Stärken mit sich bringt. Das ist ganz toll. Und das thematisiere ich in den Coachings auch immer, um den Selbstwert meiner Klientis zu steigern, so, damit sie sich eben nicht nur auf die Nachteile fokussieren. Aber wir müssen trotzdem darüber sprechen, dass es die gibt.
Ja, das ist so, hier Menschen mit Behinderung, also zum Beispiel Annalena Forster heißt, die ist auch bei den Paralympics, also die ist zum Beispiel auch bei den Paralympics sehr erfolgreich im Ski. Und die wurde halt nur mit einem Bein geboren und das eine Bein ist auch verkürzt. Und es ist halt so, sie hat halt das Beste draus gemacht. So, sie ist jetzt paralympische Sportlerin und sie ist halt übelst, also sie ist einfach übelst krass so, sie ist übelst erfolgreich. Aber gleichzeitig würde ja auch niemand auf die Idee kommen, ihr zu sagen, ja, aber dann ist doch alles gut, das ist doch eine Superkraft so. Und das ist halt, also.
Ja, es ist halt so, na klar bringt ADHS auch Stärken mit sich, die vielleicht neurotypische Menschen dann nicht haben. Aber diese Stärken liegen nicht in der normalen Lebensbewältigung.
Ja.
So, dann kriegst du halt deinen Alltag nicht geschissen, aber hast halt irgendeine coole Stärke, dass du halt besonders kreativ bist oder so. Dann bin ich halt
super kreativ, ja.
Ja, das ist schön, aber trotzdem ist ja auch ein Leidensdruck da so.
Ja.
Und es kommt halt darauf an, wie man halt, also kommt auf die Umstände an. Bin ich jetzt irgendwie selbstständiger Musiker und kann hier irgendwie das machen, worauf ich Bock habe? Die können auch nicht immer machen, worauf sie Bock haben. Oder bin ich jetzt angestellt und habe einfach die Möglichkeit nicht. Also das ist schon sehr von den Umständen auch abhängig, wie gut oder wie schlecht es einem dann geht.
Und in dem Moment, wo du das verharmlost und es die ganze Zeit romantisierst und in so einem positiven Licht darstellst, nimmst du ja auch Menschen die Möglichkeit, weiter dafür zu kämpfen, dass die Gesellschaft oder das gesellschaftliche Leben barrierefreier gestaltet wird. So, ne? Ja. Weil wir müssen, also wenn du die ganze Zeit darüber sprichst, dass es ja eigentlich nicht so schlimm ist und dass es eine Neurodivergenz ist und dass es irgendwie toll, dass wir neurologische Vielfalt haben, dann kannst du gleichzeitig die Frage stellen, na, wozu brauchen wir denn dann Barrierefreiheit? Also dann ist doch alles gut. Dann schafft euch doch euer Umfeld so, wie es euch gut tut und dann ist doch alles schön.
Machen ja auch viele, die neurodivergent sind dann, indem sie selbstständig sind zum Beispiel. Ja. Aber okay, ist es halt trotzdem alle. Nicht.
Ja, und schon mal drüber nachgedacht, dass vielleicht auch nicht alle neurodivergenten Menschen selbstständig sein wollen. Eben. Also das ist halt das nächste Ding so, ne? Ich will nicht selbstständig sein, ich habe keinen Bock drauf. So ist.
Ich weiß nicht, ob ich sein will. Ich habe nur einfach gar keine Wahl. Also habe ich wirklich einfach gar nicht, weil angestellt sein kommt für mich einfach überhaupt nicht in Frage. Und also ich finde halt, es ist ja gar nicht die Frage so, also es wird ja auch oft gesagt, ja, aber zum Beispiel bei den Jägern und Sammlern war das halt so voll vorteilhaft, weil es waren dann die besten Jäger und so, wo ich mir denke, ja, aber wir sind halt keine Jäger und Sammler
diese
mehr.
Diese Theorie ist auch nicht belegt, by the way.
Ja, aber
das
ich finde halt,
das ist nur eine These, ne?
Es ist also ja okay, aber selbst wenn es stimmen würde, ändert es ja nichts daran, dass es uns jetzt nichts mehr bringt, de facto. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Umweltsituationen und Umwelteinflüsse und keine Ahnung was gibt, bei denen Autismus und ADHS gar nicht so schlimm sind, sondern vielleicht sogar einfach auch cool sind oder normal sind oder zumindest nicht auffallen oder keine Ahnung was. So bin ich mir zu 100% sicher, aber das ist in unserer heutigen Welt einfach nicht möglich oder zumindest nicht in der wir jetzt leben. So.
Ja. Exakt, ja.
Voll. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, weil wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, was Medikamentenmissbrauch auch
ist.
Kann
es sein, dass wir abschweifen.
Ach stimmt, da waren wir eigentlich.
Ja. Weil ich meine, jetzt haben wir die Aspekte besprochen, warum es voll logisch ist, dass Menschen halt sich wünschen, leistungsfähig zu sein. Mhm. Und zwar vielleicht sogar auf einem Level, auf dem sie es eigentlich nicht sein können. Mhm. Also jetzt abgesehen davon, mit diesen 25 Stunden, die du jetzt arbeiten kannst, wenn du Medikamente nehmen würdest, dann würdest du wahrscheinlich länger arbeiten können. Was denkst du?
Ein bisschen mehr könnte ich schon schaffen. Ich glaube, 30 Stunden wäre wahrscheinlich noch drin.
Ja.
Aber nun ist es ja trotzdem therapeutische Arbeit und unabhängig von der Neurodivergenz auch einfach wirklich, es schafft mich.
Ja.
Ja.
Ich liebe den Job, aber es ist anstrengend und deswegen glaube ich, wären mehr als 30 Stunden nicht drin.
Ich glaube ehrlich gesagt, nachdem was du geschildert hast, dass du gar nicht mehr arbeiten könntest. Also ich glaube, du könntest 25 Stunden arbeiten, Medikamente nehmen und dann würdest du nach Hause kommen und dir würde es nicht so scheiße gehen.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du halt dann mehr arbeiten würdest, würdest du wieder nach Hause kommen und dir wird es so scheiße gehen. Außer du dosierst halt über.
Weil genau, das ist eben bei den Medikamenten noch nicht so, dass du dann sagst, oh, okay, das hilft mir jetzt. Ne, dann nehme ich jetzt mehr und dann hilft es mir mehr. Also es hilft halt bis zu einem gewissen Grad. Ich kann jetzt meine Dosis nehmen und das hilft mir. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich jetzt easy Vollzeit arbeiten gehen könnte in einem anstrengenden Job. Das würde ich, glaube ich, einfach dann nicht schaffen. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, mehr zu nehmen, weil mehr hilft nämlich nicht mehr, weil dann kommen relativ schnell Überdosierungserscheinungen, die dann wieder sehr unangenehm sind und einen so ein bisschen
raushauen.
Zumindest
wenn einem die eigene Gesundheit wichtig ist,
Nee, das ist einfach auch bei mir sehr unangenehm und dann funktioniere ich halt auch, also dann geht bei mir gar nichts mehr.
Möchtest du dann direkt mal beschreiben, wie du so eine Überdosierung spürst?
Nee, bei mir selbst ist tatsächlich, innere Unruhe wird relativ stark und dass ich so, ich bekomme dann auch so Herzrasen und dann werde ich halt auch dadurch so ein bisschen gereizt, auch dadurch, dass ich diese innere Unruhe habe und dann bin ich irgendwann auch so ein bisschen auch wie so, wie wieder verstärkte ADHS-Symptome, dass ich die ganze Zeit brauche hier hin und dahin und die ganze Zeit was machen muss, aber irgendwie nichts habe, was mir jetzt hilft, diese Unruhe wirklich zu bewältigen und dann kann ich mich auch gar nicht mehr konzentrieren. Ja. Also das ist wirklich dann wieder voll das Gegenteil von helfen.
Ja, würde ich so auch unterstreichen. Also ich habe dadurch, dass ich ja jetzt mich mit einem neuen Medikament rangetastet habe, dann auch gemerkt, okay, 30 Milligramm habe ich mir gewünscht von meinem Psychiater, weil ich von sehr vielen anderen gehört habe, dass sie 30 Milligramm nehmen. Mhm. Habe das dann das erste Mal genommen und war ein bisschen verwundert, weil ich hatte plötzlich verstärkte ADHS-Symptome und dachte mir so, hoppala, was ist denn hier los? Das soll ja eigentlich gar nicht so sein. Habe dann beim nächsten Mal, also es ist quasi eine Kapsel, die mit Pulver gefüllt ist und habe dann ein bisschen was von dem Pulver rausgemacht aus der Kapsel, sodass ich selber niedriger dosiere. War dann wahrscheinlich circa bei 20 Milligramm statt 30 und da war alles normal. Also da habe ich mich einfach nur ruhig gefühlt, so wie Medis auch wirken sollen, nämlich dass du einfach ruhig und sortiert bist im Kopf. Und dann habe ich einen anderen Tag wieder 30 Milligramm genommen und gemerkt, okay, ich habe plötzlich Panikattacken, ich habe innere Unruhe. Panikattacken hatte ich seit einem Jahr bestimmt nicht mehr oder so, ne? Und war total unruhig, war mega gereizt, mega reizoffen.
da finde ich es auch total wichtig zu sagen, und das hat Marlies rausbekommen. Vielleicht möchtest du das erzählen,
das
mit dem Eindosieren.
Ich erzählen. Ja. Und zwar war es mir halt, also mein Psychiater hat mir das nur so ein bisschen erzählt, dass man halt eben anfängt, niedrig zu dosieren und dann halt eher noch hochgeht.
Das hat mir zum Beispiel niemand erzählt, Amira offenbar auch nicht. Also viele PsychiaterInnen scheinen das auch nicht so handzuhaben.
Genau, aber halt bei dem Medikinet damals, also da hat er mir halt 5 Milligramm verschrieben. Die gibt es, glaube ich, aber sogar in 2,5 Milligramm auch noch. Aber das habe ich ja relativ schnell dann auch abgesetzt. Und bei Elvanse ist es einfach so, dass es eigentlich nur die 30 Milligramm gibt als Adult-Version quasi. Und ich glaube, jetzt gibt es manchmal auch 20 Milligramm. Für Kinder gibt es, glaube ich, auch 10, 15 und 20. Ich glaube, 20 ist für Kinder die maximale Dosis, was ich auch sehr gut finde. Mhm. Ich würde aber tatsächlich bei Kindern unter 5 Milligramm anfangen. Ich würde bei Kindern bei 1 Milligramm anfangen. Mhm. So von dem, was ich jetzt gelesen habe, nämlich es ist so, dass diese 30 Milligramm bei den allermeisten tatsächlich schon überdosiert sind und dass viele das einfach gar nicht wissen. Weil man sollte eigentlich als erwachsene Person mit, entweder auch mit 1 Gramm anfangen oder halt mit 5 Milligramm, also eine Woche lang 5 Milligramm nehmen, um halt auch so ein bisschen die Tagesform, also weil wenn du es halt nur an einem Tag nimmst und dann direkt erhöhst, dann kann es halt auch sein, dass du an dem Tag zum Beispiel was anderes gegessen hast oder deine Tagesform ein bisschen anders war, also was du geleistet hast, so, deshalb sollte man immer eine Dosierung quasi über eine Woche lang nehmen und dann 5 Milligramm erhöhen. Also ich habe das auch so gemacht, dass ich halt, ich muss sagen, 5 Milligramm habe ich nur einen Tag genommen, weil davon habe ich gar nichts gemerkt. Ich habe mit 10 Milligramm dann angefangen, die habe ich dann eine Woche genommen, dann habe ich 15 Milligramm eine Woche genommen, dann 20, dann 25 und dann am Ende bin ich bei 30 gelandet. Ich würde tatsächlich auch sagen, ich glaube, 25 wäre meine optimale Dosis, aber dadurch, dass die 5 Milligramm zu viel jetzt nicht so schlimm sind und 25 Milligramm zu dosieren halt super kompliziert ist, wenn man diese 30 Milligramm Kapseln einfach aufteilen muss, habe ich mich einfach für 30 Milligramm entschieden, weil 20 ist einfach ein bisschen zu wenig. Man kann die einfach aufmachen, in Wasser auflösen und dann mit einer Spritze machen, so machen wir das immer. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass diese weißen Teilchen, die man da sieht, das ist nicht das Medikament, sondern das sind einfach nur das ist halt so ein Zusatzprodukt, was man mit reinmischt irgendwie, aber wie so ein Platzhalter quasi.
Das löst sich nämlich nicht in Wasser und da denkt man erstmal, also wir sprechen jetzt über Elvanse, nur über Elvanse, weil bei Medikinet bitte
darf man
nicht
teilen.
Die Kapseln trennen, das darf man da nicht machen, aber bei Elvanse geht das.
Genau, und das hat mir mein Psychiater nämlich auch gesagt. Der hat mir auch so einen Aufklärungsbogen und da hat er nämlich auch gemeint, so, ja, sie können die auch teilen und dann niedriger anfangen und so weiter. Genau, das habe ich auch gemacht, weil ich ja eben weil ich eine Überdosierung vermeiden wollte wegen den Panikattacken, die ich ja auch jetzt bei Medikinet hatte. Und ich muss sagen, dass ich das wirklich allen empfehlen würde, weil ich glaube, viele steigen bei 30 Milligramm ein und haben dann nicht optimale Symptome. Ja. Und das Problem ist halt, Unterdosierungssymptome können ähnlich sein wie Überdosierungssymptome, aber bei Elvanse eigentlich nicht. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung, warum, ist ja auch egal. Ja. Aber also das Ding ist einfach, ich glaube, viele Psychiater kennen sich noch nicht so gut damit aus und ich habe jetzt echt schon oft gelesen, dass Leute halt wirklich so eine hohe Dosis nehmen. Also gelesen meine ich nicht in Foren oder so, sondern dass sie mir das geschrieben haben und dass sie sich damit nicht wohlfühlen und der Psychiater jetzt aber gesagt hat, dass sie noch mehr nehmen sollen. Und das, also ich sehe mich da nicht in der Situation halt, das irgendwie zu beurteilen, weil ich bin ja nur, das sind ja nur irgendwelche Follower, die mir halt schreiben. Aber wenn ich das so gelesen habe, dachte ich mir immer, boah, das klingt nach einer starken Überdosierung, die du da jetzt schon hast und jetzt sollst du sogar noch mehr nehmen. Das fand ich irgendwie zum Teil heftig. Vor allem, weil, also auch gerade in so Foren wie adxs.org wirklich sehr viele schreiben, dass sie 5 bis 10 Milligramm nehmen und damit richtig, richtig gut klarkommen.
Ja, und dieses 30 Milligramm Einstiegskapsel, das impliziert ja, dass es so eine geringe Dosis ist. Ist es überhaupt nicht.
Nee,
also
wirklich
wirklich 5 Milligramm Unterschied merke ich schon deutlich.
Ja, merkt man wirklich deutlich. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die Anzeichen für eine Überdosierung rausgeschrieben, damit ihr es einfach mal gehört habt. Ich will dazu auch sagen, es wird zum Beispiel auch gesagt, dass eine normale Nebenwirkung Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit sind. An der Stelle würde ich das einfach mal kurz verneinen. Also ich glaube nicht, dass es eine normale Nebenwirkung ist, weil wir reden ja eigentlich davon, und das ist jetzt auch wieder irgendwie unfair wahrscheinlich, wenn ich das so sage, aber das ist meine eigene Meinung. Wir reden ja davon, dass wir eigentlich den Dopaminspiegel so haben wollen, wie der bei Menschen ist, die kein ADHS haben. Und Menschen ohne ADHS haben keine Appetitlosigkeit und haben auch keinen Schlafmangel. Das heißt, es spricht für mich schon wieder dafür, dass da irgendwie halt, ja, so eine Überdosierung da ist. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, was für Wirkstoffe noch in dem Medikament sind, die das vielleicht auch auslösen könnten. Aber eigentlich wären das ja schon auch Nebenwirkungen von Dopamin, weil das hat man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht,
andere Stimulantien missbrauchen würde.
Genau. Ja. Also die normale Wirkung sollte sein beruhigend, das heißt, die innere Unruhe wird weniger. Manche erzählen sogar, sie nehmen die Medikamente und schlafen das erste Mal in ihrem Leben erstmal für eine Woche quasi durch, weil sie das erste Mal Schlaf spüren. Also viele Menschen berichten, dass sie durch die Medikamente generell ihre Bedürfnisse besser spüren. Auch sowas wie, wann sie hungrig sind, aber vor allem auch, wann sie satt sind, weil halt gerade so Überessen viel mit Dopamin auch zu tun hat. Dann halt viele sagen, sie haben weniger bis keine Panikattacken. Die Impulsivität lässt nach. Also viele beschreiben, dass sie so Emotionen quasi wie so spüren. Also dass sie halt spüren, wenn die Emotion sich aufbaut und die nicht so gleich rausbricht, sondern sie die halt schon spüren, bevor die halt so intensiv ist, dass man sie spüren muss sozusagen.
Absolut. Ist bei mir sehr stark.
Genau, dass der Fokus leichter lenkbar ist, also dass du jetzt eine Tätigkeit machst, irgendjemand bespricht was mit dir und du kannst dann einfach wieder mit der Tätigkeit weitermachen zum Beispiel. Und dass halt die Reizfilterung einfach besser funktioniert. So, das ist das, was halt sehr viele beschreiben. Das ist eigentlich auch so ein bisschen die optimale Wirkung, die man sich so damit erhofft.
Und dass die Reizfilterung besser funktioniert, bedeutet halt auch, dass man nicht komplett erschlagen ist, wenn man vielen Reizen ausgesetzt ist. Dass man danach nicht völlig fertig ist und der Tag quasi an der Stelle enden sollte für einen.
Ja, wobei, ich muss sagen, das ist bei mir trotzdem so. Also ich reagiere fast komplett gleich auf Reize, aber ich spüre jetzt, wenn es mir zu viel wird. Das habe ich davor einfach nicht gespürt, weil ich dann wie in so einem Dopaminrausch quasi war oder so dissoziiert war. Bei Überdosierung ist es so, man hat Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Herzrasen, übermäßiges Schwitzen, innere Unruhe, Nervosität, Panikattacken, extreme Energiegeladenheit oder auch so einen künstlichen Fokus. Also so, dass man zum Beispiel, also es haben mir auch ein paar geschrieben, dass sie halt irgendwie, also zum Beispiel bei Ritalin, wenn man das als Droge nimmt, ist es ja so, dass viele dann so sagen, ja, haha, dann musst du aber, also ich habe das mal gelesen, als ich im Studium darüber nachgedacht habe, ob ich Ritalin nehmen sollte, um vielleicht besser lernen zu können. LOL.
Klassiker. Du hast es nicht getan.
Habe ich nicht getan, ich habe so viel Angst vor Drogen. Aber auf jeden Fall haben die halt geschrieben, dass man da aufpassen muss. Also das waren sehr wahrscheinlich neurotypische Menschen, aber weiß man jetzt auch nicht, wo man sich hinsetzt, wenn das Medikament, also einer meinte irgendwie, der muss sich immer an den Schreibtisch setzen, das Medikament oder halt Ritalin nehmen und dann immer direkt anfangen zu lernen, weil sonst, wenn das anfängt zu wirken dann und er was anderes macht, kann es sein, dass er das macht, bis die Wirkung aufhört. Mhm. Also dass er quasi dann auf Toilette sitzt und sein Klopapier anstatt und das macht er dann 6 Stunden lang. Und das ist halt so ein künstlicher Fokus, der halt auch für eine Überdosierung einfach spricht. So, habe ich das gut erklärt? Ja. Oder? Genau. Und das sind halt eher so Überdosierungen und auch gerade so Appetitlosigkeit. Viele schreiben, sie können gar nichts essen während dem Medikament und haben dann Heißhungerattacken,
was
auch dafür spricht, dass es halt vielleicht eine zu hohe Dosis ist und dass man da vielleicht mal probieren könnte, einfach runterzugehen. So. Aber auch, genau, das ist jetzt das, was ich so recherchiert habe aus Erfahrungsberichten, aber auch so aus Beipackzetteln und so.
Ja, nicht zu ergänzen.
Ja, also ich will jetzt einfach nur noch mal vielleicht abschließend dazu sagen, dass, also wenn ihr euch jetzt dazu entscheiden solltet oder euer Kind euch darum bittet, dass ihr auf solche Symptome auch achtet und dass ihr wirklich halt sehr niedrig anfangt und da auch mit eurem Kind halt viel Rücksprache haltet, wie es sich fühlt. Und ich würde da tatsächlich auch wirklich gucken, im Zweifel sollte sich das einfach nicht schlecht anfühlen. Also wenn sich das Medikament schlecht anfühlt, dann lohnt es sich einfach nicht, das zu nehmen.
Ja.
Ist jetzt meine persönliche Meinung.
Würde ich so unterstreichen. Ja. Im Idealfall sollt ihr davon profitieren können und es sollte eigentlich gar nicht spürbar sein im ersten Moment, dass ihr überhaupt ein Medikament genommen habt. Genau. Ich glaube, dass es erst rückwirkend dann oder rückblickend für uns so auffällig wird, weil wir uns dann vergleichen mit unserem Ich, was keine Medikamente genommen hat, aber in dem Moment selber solltest du es nicht so intensiv spüren.
Ja.
Ja. Es ist aber auch total wichtig zu sagen, dass die Wirkung von dem Medikament auch von Faktoren abhängt, wie halt Tagesform, aber auch vor allem, also bei mir ist das zum Beispiel sehr stark mit Hunger. Wenn ich Hunger habe, dann bekomme ich auch bekomme ich eigentlich auch Überdosierungserscheinungen, die aber nur dann kommen, wenn ich essen muss. Und wenn ich dann esse, dann sind die auch wieder weg. Also,
aber das habe ich gar nicht mehr, das hatte ich bei Medikinet.
Ja, ich hab das zum Teil auch noch. Also es kann auch damit zusammenhängen, also zum Beispiel hat Essen auch einen Einfluss darauf, wie man sich dann fühlt mit dem Medikament. Oder auch Schlaf, wenn man zu wenig schläft, dann kann es auch unangenehm werden und so. Also da muss er halt auch immer schauen, was gerade mit Zustand so.
Was ich auch noch wichtig finde oder wo ich noch einen Gedanken mitgeben möchte, viele haben mir geschrieben, dass ich während meiner PMS und Periode die Dosierung verdoppeln soll, weil halt Östrogen und oder Progesteron und Dopamin halt auch irgendwie sich so gegenseitig, ich weiß gar nicht genau, was da die Mechanismen sind, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Dopaminmangel an den Tagen nochmal irgendwie stärker ist. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, das nicht zu machen, weil das ja auch einen rein biologischen Sinn quasi hat, dass man sich an den Tagen zurückzieht und ein bisschen ruhiger macht. Und das geht ja auch neurotypischen Frauen so. Also das ist ja ein ganz normaler Teil des Zyklus. Und die Medikamente nehme ich an den Tagen trotzdem, meine ganz normale Dosis. Das ist auch die Dosis, die ich mir halt über den ganzen Monat quasi, wo es mir am besten geht. Und an den Tagen bin ich weniger leistungsfähig und das finde ich auch okay. Und dann nehme ich mir auch meine Pausen und da schlafe ich auch ein bisschen mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder so machen soll oder so. Und ich verstehe, also ich glaube, es gibt auch Menschen, die halt so krass PMS haben, dass die das einfach höher dosieren müssen, weil sie sonst halt wirklich einfach wieder in eine Depression landen. Ich habe persönlich auch oft die Versuchung, dass ich mir denke, boah, heute will ich jetzt aber mehr nehmen, damit ich eben besser funktioniere, damit ich mehr machen kann. Und ich mache das einfach eben genau deshalb nicht, weil ich mir einfach denke, das ist einfach nicht zielführend, weil das meinen Körper halt wieder ausbeutet und es einfach so eine natürliche Grenze ist, die ich irgendwie nicht überschreiten möchte.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich da zum Teil kritisch eingestellt bin, wenn ich höre, dass meine KlientInnen ihre Dosis signifikant erhöhen während der Periode oder PMS vor allem. Ich verurteile auf gar keinen Fall diese Entscheidung, aber ich finde schon, dass wir da kritisch hingucken sollten, woher das kommt, weil unabhängig von einer ADHS sprechen wir ja jetzt schon länger darüber und gibt es ja auch feministische Bewegungen, dass es eine Art von Karenzurlaub gibt im Monat, wo Frauen, die stark unter PMS leiden, sich zurückziehen dürfen aus ihrem Job, was ich total legitim und sehr sinnvoll finde, weil dein Körper macht da gerade was durch und du bist dadurch nicht so leistungsfähig wie sonst. Und dann kommt dieses Medikament ins Spiel bei Frauen mit ADHS oder menstruierenden Personen und dieses Medikament sorgt dafür, dass wir da noch mehr eingreifen und uns noch leistungsfähiger machen, obwohl wir eigentlich davon weg wollten. Und das, also klar, wir sprechen jetzt von einer Kombination aus ADHS und Periode so, ne? Und nicht nur Periode, aber mir macht das, also es sorgt ein bisschen für Unbehagen, wenn ich darüber nachdenke, dass wir uns da weiter reinpushen. Wie gesagt,
zu kleinen Männern zu werden, einfach nur.
Ja, genau. Ja. Und ich, also, ne, an meine Klientis, die das jetzt hören werden, so, do your thing. Ihr wisst ganz genau so, ich verurteile das auf keinen Fall, aber ich möchte das trotzdem weiterhin kritisch betrachten können, weil ich eigentlich nicht möchte, und das ist ja auch mein Ansatz im Coaching, dass wir uns über unsere Grenzen hinaus pushen.
Genau. Wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen. Also ich verurteile es nicht. Ich wollte nur sagen, dass es nichts ist und warum ich das nicht mache. Also warum ich mich dagegen entschieden habe. Weil ich das irgendwie wichtig finde, meinem Körper einfach da auch den Raum zu geben, den er einfach braucht sozusagen. Und ich kann aber auch verstehen, wenn andere vielleicht dieses Privileg auch einfach nicht haben, sich diesen Raum zu geben.
Voll, absolut. Das spielt auch eine ganz große Rolle. Ich glaube fest daran, dass Medikation sehr hilfreich sein kann und sehr unterstützend. Aber genauso wichtig ist es mir, dass Menschen mit ADHS und oder Autismus sich mit ihrer Neurodivergenz zum einen auseinandersetzen, also Psychoedukation betreiben, egal ob selbstständig oder sich anleiten lassen von jemandem. Und dass auch irgendeine Form von Therapie oder Coaching gemacht wird, wenn ein großer Leidensdruck besteht. Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir unsere Grenzen und Bedürfnisse richtig kennenlernen und dass wir auch lernen, das adäquat im Alltag quasi anzugehen. Also heißt Grenzen stecken, diese auch einhalten, so gut es geht, unsere Bedürfnisse ernst nehmen und denen nachgehen. Und so, also ich finde es immer schwierig, wenn Medikation ja auch teilweise von Ärztinnen und Ärzten als allererstes empfohlen wird, weil die Medikation macht zwar, dass deine neuronalen Strukturen besser funktionieren, aber du weißt trotzdem nicht so viel über dich und deine Neurodivergenz. Und ich glaube, dass die Gefahr höher ist, Medikation, wie sage ich das am besten, also nicht zu missbrauchen, aber sich einzig und allein darauf zu stützen und dann trotzdem ungesunde Strukturen weiter zu verfolgen, nur halt eben, indem man besser funktioniert.
Und dann noch mehr über seine Grenzen
gehen. Und wahrscheinlich, also eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass du über deine Grenzen gehst und ungesund lebst. Und das finde ich ganz schwierig.
Ja, ich glaube, das kann eben auch passieren. Also mir ist das mit Medikinet auf jeden Fall passiert, dass ich halt dann relativ hohe Dosis genommen habe und mich und das weiter ausgereizt habe und irgendwann hat es mich total geschlaucht. Also irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, es hat mich extrem runtergezogen, weil ich aber auch die ganze Zeit so, ich habe immer weitergemacht, so, mein Verstand hat mir schon gesagt, hey, eigentlich brauche ich eine Pause, aber ich war so, nee, ich kann das jetzt alles machen, geil, weiter. Und irgendwann kommt dann, glaube ich, auch einfach die Quittung. So, das lässt sich nicht ewig aufrechterhalten. Und ich denke auch so, diese Strategien, die braucht man einfach so oder so.
Ja, definitiv. Also es ist ja was wir im Coaching auch sehr viel bearbeiten. So, wie baust du dir dein Leben auf, so dass es dir gut tut? Und ich war lange Zeit eine Verfechterin davon, dass du dir dein Leben nur schlau genug zusammenbasteln musst, damit alles für dich funktioniert. Ja, habe ich jetzt klar gemacht in der Folge, ist auf jeden Fall nicht mehr so. Also ich glaube, die Medikation kann einfach dabei unterstützen, dass es mir auch wirklich gut damit geht und ich einfach den Leidensdruck noch mehr minimiere. Nichtsdestotrotz ist es für mich der allererste Ansatz, dass wir erstmal gucken, wie lebst du eigentlich? Was sind eigentlich deine Grenzen? Was ist überhaupt realistisch? Weil wir tendieren ja auch dazu, uns total zu übernehmen die ganze Zeit. 1000 Sachen auf einmal machen zu wollen, 1000
auch
Projekte.
Auch neurotypische Menschen.
Ich glaube, so oder so sollten Menschen besser ihre Grenzen kennen und diese auch kommunizieren können, aber das ist ein anderes Thema.
Und auch akzeptieren können.
Ja, genau, ja, oh ja, Akzeptanz
der Grenzen. Ich leiste jetzt einfach mehr als alle anderen.
Ja, voll. Und das, also wenn du das nicht verstanden hast und dann Medis nimmst und dich weiter pushst, da leuchten bei mir so ein bisschen die Alarmsignale auf, weil ich glaube, dass es dann auch eine hohe Tendenz gibt Richtung so Arbeitssucht oder auch so, also zumindest meine ich das zu beobachten, dass wenn du sowieso eine Tendenz zum Workaholic hast, mit Medikation dann noch besser funktionierst, deine Grenzen aber nicht richtig kennst, dich da komplett reinsteigern kannst auch einfach.
Für eine Weile, solange es gut geht.
Ich finde halt das Thema Grenzen setzen, das ist so zentral, weil ich finde das so schwierig überhaupt irgendwie, also so anzusetzen und irgendwie auch so zu lernen, wo adäquate Grenzen sind. Also, keine Ahnung, darf ich kurz ein Beispiel aus unserem Alltag sagen? Ich habe irgendwie jetzt angefangen, Martins Wäsche nicht mehr zu falten. Und ich glaube, ich hätte mir das früher einfach nicht erlaubt, weil mir das so passiv-aggressiv vorgekommen wäre.
Ja.
Weil ich quasi, wie kann ich mir das rausnehmen, die Wäsche von meinem Partner nicht zu falten?
Ja.
Aber ich habe halt eben manchmal Zeit dazu, aber eben auch nicht so viel. Und irgendwo muss ich halt einen Strich machen. Und es funktioniert für mich persönlich nicht so gut, mittendrin einfach aufzuhören. Weil das kann ich irgendwie nicht. Ich muss so einen Task einfach beenden. Deshalb habe ich für mich einfach so gesagt, okay, dann mache ich halt nur eine Teilaufgabe. Und meine Kinder können die Wäsche noch nicht selber machen. Ich mache meine Wäsche sowieso selber, warum nicht? Aber Martins Wäsche muss ich nicht unbedingt falten, weil das kann er auch selber. Mhm. Und das haben wir dann einfach auch so klar kommuniziert. Und dann, also ich glaube, dass man auch so ein bisschen weggehen muss von dem, ja, wenn ich jetzt eine Grenze setze, ist es gleich irgendwie was Passiv-Aggressives oder was Gemeines oder schadet dem anderen oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Also ich glaube, weil das halt, also zumindest ist es so ein Glaubenssatz bei mir, der mir halt immer so schwer, wo es mir dann immer so schwer fällt, dann einfach so Grenzen auch zu setzen, weil ich irgendwie Angst habe, andere damit vor den Kopf zu stoßen.
Ja, stimme ich zu. Ich würde noch ein anderes Beispiel nennen, vielleicht nicht in Bezug auf andere Personen, aber einfach nur so als Individuum aus meinem KlientInnen-Repertoire. Ich glaube, dass also einige zu mir ins Coaching kommen, die so eine Tendenz haben, sehr, sehr viele Dinge, verschiedene Dinge an einem Tag zu machen und nicht auf dem Schirm haben, dass Zeit nicht ihre einzige Ressource ist, sondern auch ihre persönliche Energie. Und viele Ereignisse am Tag könnten auch mehr draining sein, als man vielleicht erwartet. Und die Erwartungshaltung ist so ein bisschen, dass man das ja alles irgendwie schaffen kann.
Ja.
Aber das ist zum Beispiel was, wo ich auch sage, also für mich gibt es eine Faustregel, was gesund und machbar ist an einem Tag. Und da gehen wir nicht drüber hinaus. Ob mit oder ohne Medis, ist mir egal. Also nur weil du Medis jetzt nimmst, heißt das nicht, dass du jetzt plötzlich 5 Sachen mehr am Tag machen kannst. Wir finden für dich raus, was dir gut tut, wie viel Zeit du brauchst, um Sachen zu verarbeiten, was vielleicht auch einfach realistisch ist. So, und was dir wichtig ist, was du täglich unterkriegen möchtest. Und dabei bleibt es und also der goldene Schnitt ist bei 2 bis 3 Aktivitäten am Tag.
Ja.
So.
Aber würdest du sagen, weil ich habe ja gute und schlechte Tage, das haben wir vorher drüber gesprochen, man orientiert sich dann an den guten Tagen.
Ja.
Weil, also wenn ich mich an den schlechten Tagen orientieren würde, würde ich ja gar nichts machen.
Nee. Also ich würde schon nach den guten Tagen gehen.
Okay, gut. Da mache ich, glaube ich, ganz gut. Ja, was ich da an der Stelle auch noch vielleicht spannend finde zu sagen, ist einfach, dass wenn man halt nur Medikamente nimmt und dann aber halt seine Lebens- also sein Leben nicht verändert, zum Beispiel auch nicht versucht, irgendwie seine eigenen Grenzen zu spüren und eben da halt nicht eben reingeht und sein Verhalten auch einfach ändert, dann können ja auch die Gehirnstrukturen gar nicht wachsen. Also dann bringt es euch wirklich einfach gar nichts. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass man immer mehr und immer mehr und immer mehr braucht, weil man dann einfach immer die Grenzen weiter nach hinten verschieben will, sozusagen. Und ich würde das dann auch so in der Richtung Medikamentenmissbrauch verordnen, wenn man quasi gar keine Selbstfürsorge neben Medikation quasi sozusagen macht.
Ja. Und gleichzeitig können ja die Medis auch dazu beitragen, dass du dich selber besser spürst. Also ich glaube, das ist ja auch was, weiß nicht, ob ihr relaten könnt, aber in meinem ADHS-Wahn habe ich manchmal schon einfach sämtliches Gefühl dafür verloren, wie es mir gerade an einem Tag geht.
Ja.
Und durch die Medis verfolge ich den gleichen Strang, aber merke viel besser, was mich schafft. So, ne? Also das, ich glaube, dass man da auch sehr profitieren kann von, die Strukturen mal mit und mal ohne Medis auch zu beobachten und zu gucken, wie geht's mir eigentlich damit? Fehlt mir hier irgendwas oder ist mir was zu viel? So, wie kann ich das vielleicht anpassen? Und da auch mal so einen Vergleich zu ziehen.
Aber ich glaube, das ist auch, also ich glaube, wir haben jetzt ja vorher nochmal über die Überdosierungssymptome gesprochen. Und ich glaube halt, sobald man so eine leichte Überdosierung hat, die halt vielleicht nicht unbedingt unangenehm ist oder nicht so sehr unangenehm, aber halt schon auch dazu führt, dass man jetzt so mega viel Energie hat und so mega wach ist und so, dass man dann auch sehr schnell dazu tendiert, eben das alles gar nicht mehr zu spüren und über sämtliche Grenzen einfach drüber zu rennen.
Ja, aber da ist es ja, also das war ja, glaube ich, auch schon der Konsens, dass wir, oder ich glaube, ich habe es mir gedacht, aber nicht ausgesprochen, dass wir, wenn wir Medikamente nehmen, uns einfach auch ein bisschen, dass wir mehr oder bewusster uns beobachten sollten und gucken, wie geht's uns jetzt gerade damit. Sobald ihr, wir haben ja jetzt vieles genannt, wie ihr euch beobachten könnt, unter welchen Aspekten, wenn ihr sowas merkt, einfach mal rumprobieren, welche Dosis für euch funktioniert. Solltet ihr vielleicht ein bisschen weniger nehmen? Und dann, wenn man das quasi für sich so herausgefunden hat, welche Dosis gut ist, welches Präparat gut ist, dann nochmal die anderen Aspekte beleuchten im Alltag.
Mein Psychiater meinte auch noch eben auch Psychoedukation, Selbsthilfegruppen, meinte er, sind bei seinen PatientInnen immer richtig, also gut angekommen und so, musste ich irgendwie ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, naja, ich brauche mich jetzt nicht mit Betroffenen austauschen, ich kenne genug, so meine ganze Familie eigentlich und meine Freunde. Aber ja, genau, wenn ihr halt keine betroffenen FreundInnen habt, dann kann es auch sehr helfen. Und was er auch meinte, halt regelmäßig Ausdauersport machen. Mhm. Ich glaube, weil das auch nochmal so den Energiehaushalt oder Neurotransmitterhaushalt ausgleicht.
Generell Sport.
Ja.
Also nicht nur Ausdauersport, so alles, was dich auspowert.
Genau.
Kann ich sehr bestätigen,
Meditation. Und ich muss sagen, von Meditation, das habe ich erst, also Martin sagt es mir schon seit Jahren, dass ich es machen soll, aber ich habe es jetzt erst angefangen. Ich glaube auch, weil ich durch die Medikamente jetzt die Kapazitäten dazu habe, davon profitiere ich krass. Also das merke ich wirklich sehr, sehr stark. Ja, ich habe das Gefühl, ich spüre auch meinen Körper dadurch nochmal sehr viel stärker jetzt.
Ja.
Voll.
Sehr gut.
Dazu vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz, weil das häufig auch in der Therapie Thema ist. Ich biete auch manchmal so Atemmeditationen an zum Abschluss der Therapieeinheit, wovon auch die Klienten meistens sehr profitieren und sich das auch immer explizit wünschen, dass wir das machen. Wenn euch die Vorstellung von Meditation aber zu sehr pressured, dann versucht euch einfach mal für 2 Minuten einen Timer zu stellen und euch auf euer Bett zu legen und einfach nur an die Decke zu schauen. Und dann guckt mal, was passiert. So, es sind nur 2 Minuten.
Reicht
das ist
auch.
Wirklich, also und das ist mit überhaupt keinem Leistungsanspruch verbunden. Ihr müsst dafür nichts machen, außer euren Timer stellen. Ihr könntet es auch ohne Timer machen und euch einfach mal hinlegen und für ein paar Minuten die Decke anstarren. Und allein das, also den Gedanken so freien Lauf geben, sich selber mal wieder spüren, das macht schon so viel mit einem und diese Zeit nehmen wir uns als neurodivergente Personen nie, aber auch neurotypische Personen nehmen sich das nicht oft genug, meiner Meinung nach.
Das mache ich auch
das
generell.
Das könnte man auch als Meditation bezeichnen, würde ich sagen.
Ich mache das auch generell, das mache ich schon sehr lange, dass ich mich einfach, wenn ich merke, mir geht es gar nicht mehr gut, einfach hinlege und einfach gar nichts mache.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel versuche ich gar nicht mehr 2 Sachen gleichzeitig zu machen, also auch nicht mehr so irgendwas anhören und gleichzeitig Wäsche falten oder so. Ich weiß nicht, ob das nur geht, weil ich autistisch bin und nicht nur ADHS habe. Mhm. Aber ich würde so eigentlich auch Menschen mit ADHS raten, am besten immer nur eine Sache gleichzeitig zu machen und diesen Frust auch einfach mal auszuhalten, weil ich glaube, wir haben nicht gelernt, Frust auszuhalten.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe das beobachtet bei mir, seitdem ich demaskiert habe und so aware bin über mein ADHS, mache ich ganz viele Sachen, haben sich von alleine abgeschafft. Ja. Also so dieses mit irgendwie vorm Fernseher einschlafen, das stört mich mittlerweile total, weil ich merke richtig, wie das mein Nervensystem dysreguliert.
Ich hatte das die letzten Tage auch. Exakt. Und ich will das irgendwie noch nicht so richtig loslassen, aber ich hatte die letzten Tage gemerkt, dass ich so ein bisschen Panikattacken bekomme vom Fernseher. Ja. Aber ich will es noch nicht loslassen, weil ich liebe
Crazy. Ich kann es total nachvollziehen. Ich hatte das auch mit Musik hören oder nebenbei Podcasts oder Hörbücher hören permanent. Manchmal mache ich das noch, aber es ist genau das, was du sagst. So, das hat sich voll abgeschafft mit der Zeit. Ich habe gemerkt, es ist viel besser.
Genau, ich finde es auch überstimulierend irgendwann. Ja.
Und was ich noch sagen wollte zur Meditation, wenn ihr jetzt so unruhig seid, euch hinzusetzen und auf euren Atem zu achten oder was auch immer.
Das geht gar nicht, finde ich.
Also man kann natürlich von der Zeit her ganz kurz machen, dass man die Zeit ausdehnt, aber was, glaube ich, auch noch eine gute Idee ist, ist vielleicht Yoga. Weil Yoga könnte man auch als eine Art Meditation sehen, bei der man sich aber körperlich noch bewegt. Und ich glaube, da ist es ein bisschen leichter, irgendwie dabei zu bleiben. Und hat, glaube ich, auch im Endeffekt einen ähnlichen Effekt wie so reine Sitzmeditation.
Was ich aber bei so Meditation, gerade wenn der Geist so unruhig ist, Martin beschreibt es immer wie so ein Affe, der so im Kopf hin und her
rennt. Der Affengeist.
Aber das fühlt sich halt auch wirklich so an, finde ich, wenn man meditiert. Aber was ich da halt auch sehr faszinierend finde, ist, dass man halt, je länger man da sitzt und das einfach so versucht, irgendwie zu akzeptieren, dass der Geist jetzt halt so rumhüpft, dass er dann irgendwann einfach aufhört. Und das finde ich jetzt immer so ein richtig geiler Punkt, wenn man so nach 20 Minuten so da sitzt und dann so merkt, ah, warte mal, es hat ja aufgehört jetzt. Mhm.
Das habe ich manchmal nach 40 Minuten gehabt, so 40. Minute so zack. Ah, jetzt, muss man überlegen, so 40 Minuten da gesessen.
Muss man erstmal die Zeit für haben.
Ja, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, mein Ansatz ist halt wirklich deutlich niedrigschwelliger, weil ich erlebe, wie viele Entspannung prokrastinieren.
Ja.
So, weil zu viele Schritte damit verbunden sind, weil es einem zu aufwendig erscheint, weil man nicht bereit ist, die Zeit darin zu investieren und so weiter. Und ich möchte nicht, dass meine Klientis sich davon abhalten, was ihnen gut tut, nur weil es irgendwie aufwendig erscheint. Deswegen finde ich so, sich zurückziehen und einfach mal wieder selbst spüren und Bewusstsein schaffen für die eigenen Gefühle, für den Körper und so weiter, reicht manchmal schon. So, ne? Ihr könnt das jederzeit steigern, wenn ihr wollt, wenn ihr merkt, es geht ja vor allem auch um die Entwicklung von Routinen ganz viel immer im Coaching und Entspannung sollte eine Routine sein, aber meistens starten Routinen ja ganz klein, also so indem man zum Beispiel einmal die Woche es schafft, sich aktiv hinzusetzen und sich zu spüren und das kannst du steigern in einem Jahr oder zwei hinzu, ich meditiere jeden Abend vorm Schlafen gehen, aber es sollte nicht von Anfang an der Anspruch sein, wenn du merkst, dass dir das Schwierigkeiten bereitet.
Nee, das geht auch gar nicht, dann immer, das ist ja immer dieses Alles- oder Nichts-Prinzip.
Ja, dann passiert es nämlich nicht, wir kennen es ja.
Aber finde ich voll schön, dass du das sagst mit dem Sachen gleichzeitig machen, weil ich hatte irgendwie immer so Angst, dass ich so ein Alien bin und das einfach so, das nur mir gut tut, aber ich vielleicht dann doch auch gar kein ADHS habe oder keine Ahnung was und dann halt irgendwie so mit dem Zeigefinger auf andere zeige. Ja. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wenn man Schwierigkeiten hat, mit sich selbst quasi in Ruhe zu sein, dass da zu viel auf einen einknallt, also zu viel Emotionen, zu viel Eindrücke und so, weil das ja auch alles verarbeitet werden muss.
Ja, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Demaskierungsprozess wie eine Brille war, die mir aufgesetzt wurde. Und wenn du einmal Dinge gesehen hast, kannst du sie nicht mehr ungesehen machen. Ja. Und dadurch spüre ich viel mehr, also allein so, was mein zentrales Nervensystem betrifft, so wie stark das reagiert auf Sachen, auf Reize. Ja. Und seitdem ich das aktiv wahrnehme, kann ich gewisse Sachen nicht mehr so machen
wie früher. Man gaslightet sich auch die ganze Zeit selbst, wenn man maskiert.
Ja, voll. Naja, und du kannst ja nicht spüren, also du spürst vielleicht, dass irgendwas mit dir passiert, aber du kannst es nicht erklären, was es ist und es ist nicht greifbar. Ja. So, ne? Und dann wunderst du dich zum Beispiel, also nehmen wir mal deine Panikattacken als Beispiel. Panikattacken sind ja häufig einfach eine körperliche Reaktion auf eine Überstimulation. Eine so starke Überstimulation, dass dein Gehirn nicht hinterherkommt mit der Verarbeitung und in einen Shutdown geht, so, und du Angst kriegst. Und das Gleiche ist ja zum Beispiel auch, also ein bisschen niedrigschwelliger vielleicht mal betrachtet, so, wenn du in einer sozialen Situation bist und du merkst, du wirst irgendwie nervös, du wirst gereizt und so weiter. Mhm. Und früher wusste ich nicht, woran das liegt. Und dann bin ich halt weggegangen oder habe mich betäubt mit irgendwas, Alkohol oder so. Und heute weiß ich aber, nee, das sind einfach zu viele Reize, die hier gerade passieren und kann ganz anders intervenieren. Und deswegen ist Psychoedukation so wichtig, ja, damit wir die Ursache verstehen.
Cool, also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann teilt sie gerne, lasst 5 Sterne da und folgt unserem Podcast. Und dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche.
Danke für die Einladung. Tschüss.